Das ist doch viel zu laut. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermoss, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Heute mit dem Mitch.
Und dem Ant.
Ist ja eigentlich immer so. Hallöchen, Ant.
Genau. Schöne Routine haben wir hier.
Tonstudio. Was haben wir, Motive?
Routine haben wir.
Ach, Routine. Ja, ja, genau. Das ist schon zur gepflegten Routine geworden. Ja, liebe Leute, wir machen einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Gleich, ne?
Richtig. Ja,
genau. Ihr hört schon im Hintergrund, das Lagerfeuer ist wieder angeworfen. Es war ja noch was übrig von der letzten Sendung, ne?
Genau, wir hatten am Anfang viel, viel über die Geschichte der Vinylscheibe geredet. Hm. Aber wir haben gar nicht über unsere Sammlung geschaut.
Nee, dann genau, das bleibt noch aus, ne? Und da fiebert natürlich unsere Hörerschaft schon seit 2 Wochen dem entgegen, ne?
Ja, wir sind einige Antworten schuldig geblieben.
Ja, richtig. Ja. Also auf Fragen, die wir uns selber stellen werden.
Ja.
Ist ja heutzutage, werden ja gerne jetzt auch mal so Fragenkataloge aufgegeben sozusagen, ne? Aufgetragen, dass man die beantwortet, ne? Und dann, wir hoffen, dass zumindest in unserem Fall die Antworten etwas gescheiter sind, ja. Aber wir haben ja auch, vielleicht sind auch einige Jugendsünden dabei. Kann man über das Thema eigentlich schon mittlerweile so, natürlich satirisch kann man darüber reden, der Hupsi und seine nicht so schöne Vergangenheit, die sich seiner Kenntnis teilweise entzieht, aber dann doch wieder nicht. Und es ist ein Hin und Her und dann heißt es, dass der Söder die Grünen gar nicht haben möchte und deswegen weitermacht mit dem Hupsi und was da die wirklichen Argumente sind und Beweggründe. Ach, es ist ein Schauspiel sondergleichen.
Ja, ja, gruselig. Also als Nicht-Bayer ist das kaum auszuhalten, beziehungsweise man fragt sich immer wieder nach der Relevanz, warum das immer wieder bundesweit so aufgeblasen wird, das Thema. Aber es ist halt Wahlkampf und dann gehört auch ein bisschen hier Gepuper, Geblase, ach Blödsinn einfach dazu.
Wird gehämmert, ne? Und geklopft.
Ja, da wird gehämmert und geklopft. Da wird halt gearbeitet und da wird halt auch taktiert. Und ich meine, sagen wir mal, wie es ist, von einer absoluten Mehrheit, die die CSU lange, lange in Bayern hatte, ja, ist ja Söder meilenweit entfernt. In seinen kühnsten Träumen könnte er die nie, nie wieder erreichen. Nicht in Bayern wird nicht mehr die CSU einmal die absolute Mehrheit haben. Nein, das wird's nicht geben.
Ja, und das muss man auch erstmal verdauen. Und das ist anscheinend nicht so leicht.
Das ist hart. Und Koalition ist ein Bayern nicht gewohnt, auch vor allem ein CSU-Politiker nicht. Und und dann sucht man sich, hat man jetzt halt sich einen Deppen gesucht, ne, der irgendwie lokal recht beliebt ist. Das ist ja eine Kommunalpartei, diese Freien Wähler.
Ja, ja.
Die agieren ja gar nicht irgendwie landesweit und vor allem nicht in der Landeshauptstadt. Das liegt denen eigentlich total fern, weil das ja eine eher ländliche Partei ist und die den zu kurz gekommenen Landbewohnern in Bayern, natürlich nur in Bayern, die Probleme lösen möchte vor Ort. Und naja, jetzt tun sie es auch, oder nicht? Ich weiß es gar nicht, ob sie es tun in der Landesregierung. Ach, egal.
Naja, also von allen Problemen und deren Lösungen hat zumindest der Herr Aiwanger gerade schön abgelenkt. Naja, er hat es ja nicht freiwillig getan, aber
das ist doch eine Kampagne, ist da.
Diese Kampagne, ja,
das
genau.
Das Ganze hat doch angefangen, als die Presse da angefangen hat, was zu erzählen. Das mag ich immer bei so Täter-Opfer-Umkehr, wenn man erst erzählt, so hinterher, als sie mich hier durchs Dorf gejagt haben, hat es angefangen. Nee,
ja, das gehört sich ja auch nicht, ne? Und das hat aber auch schön in seiner Vorbemerkung oder auch in seinen Fragen zum Fragenkatalog, wie soll ich sagen, sehr entlarvend, zwar sich selber entlarven, wenn ich hier 25 eingebe, 25 Fragen und Aiwanger, hatte ich doch vorhin schon, genau. Also wenn er noch am Ende sogar noch sagt, ne? Also das ist ja das, was ihm auch immer schön zu Recht auch vorgeworfen wurde, dass die Reue jetzt nicht so unbedingt die erste Rolle spielt in seinen Argumentationen, sondern eben das, was du gerade sagtest, die Opfer-Täter-Umkehr. Mhm. Die Veröffentlichung aus Lehrerkreisen sind ein massiver Verstoß gegen das bayerische Dienstrecht, gegen die Verdachtsberichterstattung mit überwiegend anonymen Aussagen und dem Weglassen entlassener Inhalte behalte ich mir rechtliche Schritte vor. So, da will er sogar vor Gericht ziehen, ne?
Ja.
Und droht.
Wie das so ist mit Leuten, die Verdachtsberichterstattung ist tatsächlich ein schwieriges Ding, ne? Das haben wir zuletzt auch bei Till Lindemann erlebt und seinen aktuellen, naja, es ist ja kein Freispruch, aber die Ermittlungen stoppt.
Ja, genau, keine also Anklage, keine. Ja.
Genau, Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr. Hm. Aber natürlich, Rammstein wird weiter vorgehen gegen alle, die irgendwie falsches Zeugnis geredet haben. Mhm. Und naja, und das ist tatsächlich eine Umkehr von Täter-Opfer und auch Ausnutzen der Machtverhältnisse, ne?
Ja.
Immer und immer wieder, wie wir es hier erleben, diesen Sommer.
Ha! Allgemein ist dafür Sorge zu tragen, dass der Schutzraum Schule nicht ausgehöhlt wird. Schüler, Eltern und Lehrer müssen sich darauf verlassen können, dass schulische Interne nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Xufa.
Richtig. Wenn Ihr Sohn ein Hakenkreuz gemalt hat, dann werde ich es nicht weiterverraten.
Nein.
Das gehört genau. sich auch nicht. Das Weiterverraten. Wenn, also Hakenkreuze, kann man drüber nachdenken, aber das Weiterverraten, das gehört sich nicht.
Ja, und wer das tut, der soll bitte schön sich nach Berlin verpissen.
Berlin verpissen.
Oder pissen, ne? Pisst euch nach Berlin. So. Ja, schon ein bisschen traurig.
Alles so traurig in diesen Bayern. Und wie hieß jetzt dieses Festzelt oder diese Kirmes?
Du meinst dieses komische Dorf, was keiner kannte?
Ja, genau. Das ist Deutschland. Mitch, das ist Deutschland, nicht Kreuzberg.
Ja, genau.
Ich war letztens in Kreuzberg und ich denke mir, ich hoffe, dass Kreuzberg Deutschland ist. Und ich, naja.
Bunte Republik Deutschland.
Ach, Herr Merz. Naja.
So, jetzt haben wir uns aber wieder echauffiert, ne?
Ja, wir müssen ja irgendwie in Stimmung kommen. Und wie kommt man sich runter mit einem kühlen Blonden?
Ja, oh ja, ich habe gerade nur ein kleines Pfützlein drin von meinem aus Aiwanger Land gebrauten Bier. Ah. Ne? Also ein alkoholfreies Erdinger war es mal wieder. Aber ich habe hier schon ein alkoholfreies Warsteiner neben mir stehen. Und zwar so ein Herbespilz.
Sehr schön. Mein Bier kommt, glaube ich, aus Unterschleißheim. Das ist, glaube ich, auch Bayern.
Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, das ist auch Deutschland.
Das ist auch Deutschland. Da wird nämlich hier die Kur Public gebraut. Und ich trinke heute den Drunken Sailor. Indian Pale Ale.
den habe ich doch auch mal kennengelernt.
Ah, das ist ein leckeres, süffiges Bier.
So, es klingt, knistert noch immer im Hintergrund, ne?
Na, das kann man ändern, Mitch.
Ich dachte, habe ich hier vielleicht eine... Also hat es aber abrupt und auch gewaltsam beendet, ja. Das ist kein schönes, für Vinylliebhaber ist das kein schönes Geräusch.
Nee, das sollte nicht passieren. Also man muss mit einem tatsächlich ruhigen Händchen den Wechsel einer Schallplatte vollziehen.
Ja. Haben wir noch Vorbemerkungen?
Wir sind Weltmeister. Aber ansonsten,
Mensch, natürlich.
Mhm. Endlich sind wir Weltmeister.
Wir.
Ich habe kein einziges Spiel gesehen.
Ja, ich auch nicht.
So seit dem Viertelfinale hat man das irgendwie mal in den Nachrichten gesehen. Ich glaube, wir haben jetzt alle 8 Spiele gewonnen. Rapzap ging das. Jedes Viertel haben wir da gerockt. 10 Minuten geht's im Drittel übrigens. Viertel.
Wir reden im Basketball, ne?
Im Basketball, ja. Und 10 Minuten, genau. In den NBA ist es zwar 12 Minuten, aber generell nach den allgemeinen Regeln 10 Minuten. Ja, und Dennis Schröder, unser Held, also unser Captain als Spieler des ganzen Basketball-Weltmeisterschaftsturnier der Herren. Und aber auch der Franz Wagner, glaube ich, heißt er.
Ja, Franz Wagner. Also ich habe das nur einmal mitbekommen, da ging es dann darum, dass sie sich so gestritten haben vor dem Spiel. Ne?
Tja.
Und dann musste hier der Trainer also ganz schön laut werden. Ja, das ist, aber habe ich gedacht, dieser Dennis Schröder ist doch eigentlich ziemlich klein für einen Basketballer, oder?
Ja, aber sehr, sehr geschwind und hat, glaube ich, ein entsprechendes Standing in seiner Truppe. Ne? Also ich glaube, immer wenn es gerade schwer geht, dann geht er voran und ackert die deutsche Mannschaft wieder aus dem Keller heraus.
Die Poppy des Basketballs.
Ja, möglich. Ja, so viel zum Basketball. Eishockey geht erst nächste Woche wieder los, da brauchen wir noch nicht groß drüber zu quatschen. Und noch eine Ankündigung, in der nächsten Sendung werde ich vielleicht schon ein paar Ausblicke geben auf den neuen Spieleherbst, weil die Messe ja im Oktober.
Los,
es geht wieder los. Wir sind kein Brettspiel-Podcast. Hashtag kein Brettspiel-Podcast.
Aber zumindest zweimal im Jahr oder so.
Aber zwei bis dreimal im Jahr. Zwischendurch ist Weihnachten, dann ist die Spielemesse und dann ist die Spiel des Jahres Jury-Verkündung, vorher die Nominierung. Also mindestens viermal im Jahr. Gut. Aber das soll auch nicht heute unser Thema sein. Wir kommen nämlich zurück zu unserem Thema.
Ja, das letzte Thema. Da hätte man so einen Jingle machen können. Ne? Also das Thema von der letzten Woche.
Ja.
Tralalala.
Ja, oder ein Monster-Follow-up. Ja, wir haben ja heute keine Follow-ups in dem Sinne, sondern nur Geplauder und jetzt unser Monster-Follow-up.
Ja, also wir haben einen Fragenkatalog erstellt, also du mehrheitlich. Ich habe noch ein paar ergänzt, damit wir auch wirklich auf 25 Fragen kommen, ne? Damit das auch ein gescheiter Fragenkatalog wird.
Ja.
Und als Vorbemerkung, naja, bevor wir anfangen, müssen wir vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung schalten, ne?
Ja.
Zu unserem Fragenkatalog, ja.
Also
ja, ja, okay. Die mit diesem Fragenkatalog angesprochenen Vorgänge liegen rund, die mit diesem Fragenkatalog angesprochenen Vorgänge liegen rund 34 Jahre zurück. Damals war ich 11 Jahre alt. Ich weise darauf hin, dass mir viele Details heute nicht mehr erinnerlich sind. Zudem kann der Wahlskalt vieler Vorwürfe nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Vorwürfe? Was für Vorwürfe? Sachverhalte können nicht mehr vollständig rekonstruiert werden. Ebenso ist die Interpretation und Einordnung in den situativen Kontext nicht mehr möglich. Tja.
Ja, also wir werden viel über unsere Jugend und Kindheit berichten. Vieles hat wahrscheinlich mit 1988 angefangen, wenn ich jetzt richtig rechne. Oder, ja doch, ne? 88?
Ja, also ich habe die ersten Platten.
Oder 89. Damals
haben wir so Diskos in der Schule manchmal gemacht, wo wir Schallplatten mitgebracht haben. Da habe ich einen Sticker noch drauf. 6C. So, Paketklebeband. Da habe ich dann, glaube ich, so zu Weihnachten meinen ersten Plattenspieler bekommen.
Das ist ja herrlich.
Also eigenen, so mit richtiger Anlage und sowas, ne?
Ja,
und bei dann mir, auch dafür Platten gekauft.
Das ist eine gute Frage, wenn ich eigentlich mein aktuelles Set habe, meinen Schallplattenspieler und meine HiFi-Boxen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr betreibe, aber trotzdem immer in meinem Zimmer rumstehen. Das müsste dann eigentlich mit 11 oder 12 gewesen sein, denn beim 10., also nicht 10. Geburtstag, sondern Weihnachten, als ich 10 Jahre alt war, da gab es ja den C64er.
Ah ja.
Ja, ja.
Nein, aber darum, haben wir schon eine Sendung über den 64er gemacht?
noch nicht wirklich. Also wir haben den leicht gestriffen bei unseren Chat-GPT.
Chat-GPT C64er.
Genau.
genau.
Da gab es ja diesen Chatbot aus der damaligen C64er-Zeitschrift.
Genau, genau. Da guckt ihr noch mal ins Archiv oder hört noch mal diese Folge, die ist einfach nett. Gut.
In der Tat. Ja,
dann lass uns doch mal loslegen. Ich frag dich zuerst, ne?
Ja.
Und dann antwortest du und dann sage ich auch was zur Frage, ne?
Und dann drehen wir es um.
Genau, dann drehen wir es um.
Super. Ja, damit die Leute das Konzept verstanden haben.
Ja.
Und kontrollieren können, ob wir es einhalten.
Ist eine interessante Reihenfolge, ne? Das war ausgerechnet mit dieser Frage anfangen, die ist ziemlich willkürlich.
Völlig absurd.
Die erste Frage, welche Platte hast du doppelt gekauft?
Ja, das war letztens noch, wie mir gestern erst aufgefallen ist. Eigentlich dachte ich, wäre die richtige Antwort hier Pet Shop Boys Suburbia. Ich schaute aber durch, ich glaube, ich hatte die mal doppelt, aber jetzt ist die Frage viel, viel mehr zu beantworten mit David Bowie Black Star. Und ich hab sie tatsächlich doppelt. Ich habe sie zweimal bestellt und das erste Mal wusste ich nicht, dass ich sie da habe. Aber ich denke, das wird mir nicht mehr so häufig passieren, aber dazu später mehr.
Ist das noch die Auflage, die ich auch habe mit dem ausgeschnittenen Stern vorne drauf?
Ja, aber nur eine davon ist gut erhalten. Die zweite hat sich tatsächlich schon beim Reinschieben in die Plattensammlung mit einer anderen verkantet, ein Sternhaken leicht angebrochen ist.
Ja, das heißt, sieht dann immer schön aus, ne? Aber so richtig praktikabel ist es dann nicht.
Nee. Man müsste vielleicht nochmal eine Schutzhülle machen, aber da das zwei dicke 180 Gramm Vinylscheiben sind, passen die normalen Schutzhüllen nicht.
Ich muss mal eben kurz, rede noch mal ein bisschen weiter, vielleicht hast du noch was doppelt, aber ich habe vergessen, ich habe auch so ein paar Anschauungsexemplare hier, die kann ich dann zumindest in dir in die Kamera halten.
Ja.
Und ich hole die eben noch mal, die ich vergessen habe.
Ja, das mach mal. Genau, ich habe nämlich, das kann ich immer gerade mal erzählen, eigentlich würde ich es gar nicht mit dem Mitch auch erzählen, aber ich erzähle es euch jetzt nicht. Das ist völlig blöd. Also ich habe gestern Abend meine ganze Plattensammlung nochmal durchgestöbert als Vorbereitung auf diese Sendung und habe tatsächlich jede Platte nochmal in die Hand genommen, die mir in den letzten 10 Jahren irgendwas bedeutet hat, und ich habe sie tatsächlich dann in eine Collection aufgenommen. Und damit mir nicht das normal passiert, dass ich Platten doppelt kaufe. Ich habe tatsächlich eine Discogs, heißt es so? Discogs?
Discogs,
ja. Discogs.com Collection angelegt. Eigentlich einer der ältesten Datenbanken für Schallplatten, MCs oder auch CD-Veröffentlichung. Und ich habe mir jetzt eine Sammlung angelegt, wo nur die mir wichtigen Vinylscheiben drin sind, damit ich die mal im Überblick habe.
Könnten wir die verlinken?
Die können wir verlinken, und ich würde sogar so weit gehen, dich aufzufordern, das ähnlich zu tun, denn es ist sau simpel, das zu tun. Man muss ein bisschen Zeit haben, nicht so viel Zeit, weil das Ganze mit einem Barcode-Scanner mit einem Handy funktioniert.
Ah, okay. So ähnlich wie bei diesem Buchversand und andere Second-Hand-Sachen.
Genau. Da kommt nämlich Discogs eigentlich auch her. Eigentlich ist das eine große Umschlageplatz von Schallplatten. Von Leuten, die Platten haben und die verkaufen wollen, und Leute, die was auf der Wishlist haben und halt was suchen. Genau.
Genau, und steht auch direkt angegeben, ab welchem Preis bestimmte Platten auch dann zu haben sind gerade, ne? Weltweit.
Ja, genau. Und dann gibt es so einen Minimum-Maximum-Preis, den sie dann mal gesehen haben, wie er über die Plattform gehandelt wurde. Und deswegen gibt es auch so einen Durchschnittspreis. Und man kann auch dann sehr, sehr simpel, oder sie kriegt angezeigt, wie viel die eigene Plattensammlung wert ist. Und
genau.
Tatsächlich. Und meine Sammlung könnte einen Wert von, sagen wir 2.000 bis 5.000 Euro haben.
Kommt wahrscheinlich auch auf den Sammlerwert oder die wie gut die Platten so erhalten sind an, ne?
Genau, aber auf die Frage der wertvollsten Platte kommen wir ja später noch.
Also dann gucke ich erstmal, was ich hier doppelt habe.
Was gibt es denn? Was gibt es denn bei dir im Verkauf?
Mir geht's genauso wie dir. Hast du Black
Star oder hast du auch, ne?
Black Star habe ich leider auch.
Ja. Brauchst du also, noch falls Porcupine du mal Tree?
Ich habe zweimal Porcupine Tree im Angebot. Die habe ich mir wirklich letztens in einem Plattenladen gekauft, in Münster. Und kam nach Hause und sagt, ach guck, ich habe die letztens schon bestellt bei JPC oder so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe sie auch nicht gehört, weil ich damals noch keinen Plattenspieler hatte. Jetzt ist allerdings, ich habe sie einmal im Black Vinyl und einmal im Transparent Green Vinyl. Also habe ich sie eigentlich doch nicht so richtig doppelt, aber ist eigentlich schon doof.
Letztendlich will man nur eine haben, ne?
Also vor allem, die hat jetzt auch fast 40 Euro gekostet. Dann habe ich noch eine doppelt.
Die heißt übrigens Closure und Continuation.
Habe ich nicht gesagt. Das grandiose aktuelle, also
von 2022.
Album von Closure Continuation. Und man munkelt, es könnte auch das letzte sein, weil sie nach so langer Pause sich mal wieder zusammengetan haben. Und Steven Wilson macht ja viel Solo, aber anderes Thema. Ich habe noch eine andere Platte doppelt, aber auch nicht so richtig doppelt. Denn, hier guck mal.
Aha. Oh, die ist Hard.
Die ist Hard.
Ja.
Unterscheidet sich das Single, ne, vom Pet Shop Boys.
Ja.
Großartig, im Jahr 1988.
Ich sehe schon, der eine Mann hat eine Melone auf und der andere hat so einen Regenschlapphut.
Genau, also ist auf jeder Ausgabe, die gab es halt einmal mit Neil Tennant auf dem Cover und einmal mit Chris Lowe auf dem Cover. Muss man Sammler natürlich beide haben, obwohl die gleiche Musik drauf ist, ne?
Ja, das ist völlig verrückt. Ich wollte jetzt mal gucken, welcher ist eigentlich auf meiner Part? Mann. Ja,
einer von den beiden wird sein.
Ja, red mal ein bisschen weiter, also wenn sich Sammler unterhalten.
Ja, ich habe dann aber zu dem Thema, das musst du dir angucken. Ich habe nämlich auch eine Platte, da weiß ich nicht, habe ich die doppelt gekauft oder habe ich die einfach nur doppelt? Vielleicht erkennst du sie. Kannst du mal gucken, ob du die hast?
Ich wollte heute noch in den Keller gehen, ob da noch eine verstreckte Sammlung ist, weil die Platte habe ich nicht gefunden.
Dann wird's deine sein. Ich glaube, du hast die irgendwann mal bei mir deponiert.
Ja.
Ja, dann ist sie sogar geblieben. Da steht nämlich drauf. Es gab mal
eine Zeit, wo ich bei dir Platten deponiert habe.
Da warst du in Schottland, da hattest du ganz viele Platten bei mir.
Crazy shit.
Und die habe ich wahrscheinlich, weil ich ja Pet Shop Boys geordnet habe, da habe ich die hier bei mir in die Pet Shop Boys Liste reingetan. Die anderen hatte ich am Blog dir wahrscheinlich zurückgegeben die.
Und du erinnerst dich, wo ich die gekauft habe, oder?
In Saturn, da steht nämlich noch der Preis drauf. Saturn, 26,90 Mark.
Ja. damals.
Ganz schön teuer. Ganz schön teuer. Aber das war ja in den 90ern, als die Platten auf einmal so rar waren. Ne?
Richtig.
Da wurden die auch schon ziemlich teuer.
Als es rares Zeug war. Mann, Mann, Mann. Also. Und jetzt finde ich meine Harsh nicht. Das ist die Ranch.
Und dann habe ich mir die letztes Mal gekauft und habe gedacht, Moment mal, hä? Die steht ja schon bei mir, aber die ist ja gar nicht. Also eigentlich habe ich sie ja gar nicht doppelt. Und du hast auch die mit Herrn Tennant. Gut. Mit der Melone. Mhm.
Aha.
Ja, das waren die doppelten Platten. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar andere doppelt irgendwelche Singles, die ich mal auf Flohmarkt gekauft habe und dann nochmal, weil ich nicht so genau wusste, habe ich die jetzt schon oder nicht. Ach, für 50 Pfennig nehme ich sie mit. Dann habe ich zweimal Take on Me oder sowas. Keine Ahnung.
Ah, Take on Me habe ich natürlich auch. Aber noch nicht mit meiner Sammlung. Ah.
So, bist du bereit für die nächste Frage?
Ich stelle sie dir.
Ja, ach so, ja, genau.
Welche Arten von Platten hast du gekauft und warum eigentlich?
Ja, ich habe da die großen schwarzen mit den Rillen.
Ich meine Formate und Co.
Ach so. Ja, ich habe viele Maxi-Singles. Also das sind, glaube ich, so die Maxi-Singles, die ich mir in den Anfängen dann halt auch bei diesem Disccenter-Versand häufig mal als Bonusprämie bestellt habe. Da ist auch ganz am Anfang, als es losging mit der Plattensammlerei, so gleich viel im Thema Maxi-Singles investiert worden. Die kosteten dann damals im Angebot 3 Mark 99 oder 7 Mark 99 oder sowas. Mhm. Da gab es immer in diesem Katalog, für den wir aufgestellt haben, für den Sammelbesteller Prämien. Ne? Da konnte man einen gewissen Geldwert sich aussuchen, was weiß ich, bis zu 10 Stück von diesen mit Sternchen gekennzeichneten Angeboten. Haben die irgendwann mal wegen Wettbewerbsverzerrung sein lassen müssen.
Ja. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch einiges an Maxis gekauft tatsächlich, die mir heute nicht so viel bedeuten tatsächlich. Und weil da meist auch so Maxi-Versionen und Remixes und Co. drauf sind, die man sich eigentlich heutzutage die höre ich mir nicht mehr freiwillig an. Und ansonsten habe ich unheimlich viele Singles auch gesammelt. Also auch so eine ganze Reihe von, also alle Pet Shop Boys Singles und alle Depeche Mode Singles bis zum gewissen Jahr oder so, ne? Wo es die gab. Und später habe ich dann angefangen, auch als Merch bunte Vinyl zu kaufen. Ne?
Ja.
Zum Beispiel sehe ich hier gerade eine vom Record Store Day, The Sex Pistols.
Ach, gut, ja.
So, Anarchy
in the UK.
Genau, Anarchy in the UK, auf der man mit so Sicherheitsnadeln, ne, vom Punks, kennt man ja, irgendwelche Klamotten zusammenhalten. Ja. Und der Union Jack, der so geflickt wird, quasi, der jetzt vorher zerrissen wurde. Ja, tatsächlich sowas.
Ja, also Picture-Discs habe ich auch einige. Ich habe ja mal eine Zeit lang Marillion sehr gern gemocht und die haben so gut wie jede ihrer Single auch als Picture-Discs oder die Alben auch, ne, und auch Maxi-Singles, also habe ich dann teilweise auch mehrfach in allen Formaten.
Ja. Genau. Und mittlerweile hat sich mein Kaufverhalten total verändert. Also seitdem ich so wieder angefangen habe, so vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, geht das eher in die Richtung, die Musik, die ich viel gehört habe im letzten Jahr, nochmal zu konservieren. Aber dann wirklich nur das Album, ja. Also nicht irgendwelche Singles oder andere Varianten, sondern tatsächlich Alben. Dann gerne auch im komischen Vinylfarben oder sonstigen, ne? Mhm. Genau. Ja, das dazu.
Ja, dann stelle ich die nächste Frage. Was war denn deine erste selbst gekaufte Schallplatte? Vom eigenen Geld abgesparten Taschengeld bezahlt, wenn das sich nicht deiner Kenntnis und deiner Erinnerung entzieht.
Also, in meiner Nostalgie und meiner Verklärung,
ja.
weil das habe ich ja damals noch nicht getrackt, war es eine Maxi-Single, ne? Damals Maxi-Single gekauft, mit einer Perserkatze vorne drauf.
Ah, okay.
Und ich weiß,
welche du meinst.
Die Just Can't Get Enough von Depeche Mode.
Da haben wir doch wieder Depeche Mode. Ach, wir haben, glaube ich, vorhin schon Depeche Mode erwähnt.
Ja. Depeche Mode Podcast. Depeche Mode, ja, richtig. Wo oben drüber irgendwie auch irgendwie der Superhit aus UK oder so drüber steht.
Das ist eine deutsche Pressung. Das war eine Neuauflage oder eine spätere Auflage dieser Single.
Ja.
Die hatte, glaube ich, ein ganz anderes Cover im Original, aber das besitze ich auch nicht. Ich glaube, die ist teuer.
Ja.
Obwohl, kann gar nicht teuer sein.
Die wird es oft geben. Ich kann dir mal sagen, was sie kostet.
Discogs,
ich habe sie ja in meiner Liste jetzt, in meiner Sammlung. Und die älteren, kann ich dir verraten, sind tatsächlich auch die ein bisschen teureren. Just Can't Get Enough.
I Just Can't Get Enough.
Ach, geht eigentlich noch. Im Durchschnitt zu 15 Euro.
Na, okay.
Ja. Ich erwähne jetzt nur den Durchschnittspreis, ne, weil Max und Min ist eigentlich Quatsch. Also Durchschnittspreis 15 Euro. Kann man.
Ist übrigens eine schöne Maxi-Version. Vielleicht reden wir an anderer Stelle auch nochmal wirklich über Maxi-Singles und Maxi-Versionen. Das fand ich immer ganz gut, wenn die Maxi-Singles nicht einfach nur, also Maxi-Versionen nicht einfach nur verlängert wurden, dann quasi eine Instrumental-Strophe oder Refrain nochmal dran geklatscht wurde und dann war es eigentlich nur eine sehr, ziemlich lieblose Verlängerung, sondern hier wie im Fall Just Can't Get Enough ist auch musikalisch etwas dabei, was die Single halt nicht hat. Ne? Also es gibt noch einen Instrumentalteil, der halt mit ganz anderen, mit einer ganz anderen Bassline, mit ganz anderen Akkorden versehen ist. Ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen kreativer.
Ja, genau. Wir reden gerade über den Chitsu-Mix 6 Minuten 47.
Und mir kommt das so vor, als ob ich das genau das hier schon mal an anderer Stelle gesagt hätte. Natürlich. Kann sein, dass ich das auch schon mal erwähnt habe.
Das macht nichts.
Weil ich es erwähnenswert finde. So, und meine erstgekaufte Platte, ich weiß ja, es auch nicht mehr so genau, aber es müsste eigentlich die Maxi-Single von It's a Sin von Pet Shop Boys gewesen sein. Weil das hatte ich mir damals auch mit dem ersten Discenter-Katalog, glaube ich, kommen lassen.
Ah.
Und da war ich noch ganz begeistert, dass die B-Seite, das ist ein anderes, You Know Where You Went Wrong, dass die auch so einen
tollen Song
auch als B-Seite hatte. Ja. Ne, der Rough Mix ist auf der Remix-Single. Ne?
Die habe ich nämlich.
Seite ein? Ja, die habe ich auch und die habe ich mir halt auch doppelt, weil die ich mir gekauft habe, die Version gibt's halt noch nicht auf CD. Wir haben komischerweise irgendwie so ein paar Sachen nie auf CD veröffentlicht. Mhm. Der Ian Levine-Mix, glaube ich. Und ich habe die jetzt mir nochmal bestellt, gebraucht, mit dem Label sehr gut. Da hoffe ich mal, dass die ein bisschen besser in Schuss ist.
Ah, ja.
Kostet ja nicht viel. Ja, das müsste die so gewesen sein. Fand ich damals richtig gut. Ne? Ist auch meine Sammel- oder Pet Shop Boys Leidenschaft, die bis heute sozusagen anhält. Also, wer hätte das damals gedacht, ne? 40 Jahre später fast.
Apropos alt, da geht meine nächste Frage hin. Was ist deine älteste Platte, also die älteste Musik auf Platte.
Ach so, die älteste
Musik. Also nicht die älteste Pressung, die du von irgendwas hast, sondern die kann auch eine Nach-Reissue sein oder sowas, aber die älteste Musik.
Ja, also spontan würde ich jetzt sagen, das rote Album von den Beatles, weil das habe ich das noch gesehen. Oder ist Kraftwerk älter? Nee, Beatles ist natürlich da. Ja, es kann aber sein, dass das noch quasi aus die Platte, die gehört, glaube ich, einem meiner Brüder. Also ich habe sie mir niemals gekauft, da sind noch ein paar Sachen irgendwie in meine Sammlung so meandert und scheint keiner zu vermissen. Ja, das habe ich mir letztens auch mal, nachdem ich das Frank Rosen-Album gehört habe und hier gelesen habe und das Frank Rosen-Album, was sage ich? Das Frank Rosen-Buch über die Beatles, ne? Genau, haben wir ja auch erwähnt.
Ja.
Habe ich mir letztens mal auf meinen schönen neuen Plattenspieler auch die rote Beatles-Platte mal mit den ganzen Hits.
Übrigens hier noch was für die Shownotes. Ein wunderbares Interview mit Frank Rosen, 2-Stunden-Gespräch, letztens veröffentlicht von Nils Buckelberg in der Nils Buckelberg-Erfahrung mit Frank Rosen. Wunderbar. Ja, wir reden natürlich am Anfang direkt auch über Beatles. Shoutout zu Nils. Ja. Nehme ich mal kurz hier als Link auf in die Shownotes. Mit Gosen heißt er eigentlich. Mhm. Aus Bochum, ne? Ja,
natürlich Bochum.
Wo wir gerade dabei sind. Ich hatte heute auch ein Fiege-Bier getrunken. Und zwar ein süffiges, war es ein Schwarzbier oder ein Schwarz-Dunkelbier mit Cola.
Mhm.
Ein komisches Gemisch. Aber ganz süffig, war ganz lecker, tatsächlich.
Ja, Fiege, das ist ja auch ein bisschen herber, das mag ich eigentlich auch ganz gerne.
Genau. Genau, ich habe es jetzt nicht rausgefunden, von wann die Beatles-Platte ist, aber wenn die Beatles 1962 bis 66, könnte sie 66 rauskommen sein.
Also ich habe auch sonst keine andere Beatles-Platte auf Vinyl, also müsste das wohl die älteste Aufnahme sein, die ich hier so habe.
Okay. Sehr gut, meine älteste Aufnahme ist auch ein Reissue, das habe ich mir letztens erst zugelegt. Aber letztens, das ist ja auch Quatsch, schon 5 Jahre her. Und zwar ist es Bruce Springsteen, Born to Run von 1975.
Oh, so alt ist das auch schon, na guck mal.
Genau, und remastered und im Gateford Sleeve, eine 180-Gramm Platte. Wunderbar, also möglicherweise in deutlich besserer Qualität als das Original.
Wurde ja von irgendeiner Jury, ich weiß nicht, welche Kompetenz das war, irgendwann mal zum besten Song aller Zeiten gewählt.
Ja, habe ich auch gehört. War das die Empire oder so? Empire Top 1000?
Ich weiß es nicht mehr, das habe ich irgendwann mal in der Zeitung gelesen.
Ja,
von länger her.
Ja. Kann schon sein. Ja. Ich finde den nur noch großartig und den Song. Und den Song finde ich auch deutlich besser als Born in the USA. Der natürlich
vielleicht ein bisschen. Ich finde, da geht auch ein bisschen musikalisch ein bisschen mehr. Born in the USA konnte ich noch nie was mit anfangen. Es ist immer dieses schreit er irgendwie da rum. Ja. Der hat aber gute Songs gemacht, der Junge, also vor allem die älteren Songs. Ich konnte mit dem noch nie viel anfangen, habe mich nie so mit ihm in auseinandergesetzt und denke aber, ach so, das und das, das der und der gecoverte, alles von Bruce Springsteen
original und so. Ne? Ja. Ja, aber das auch von, kannst du dir wirklich mal reinziehen. Also ich halte das echt für das Beste, was er gemacht hat, Born to Run, ohne alles gehört zu haben. Ne? Aber das ist, ich denke, es ist wirklich sehr gut.
Und es gibt eine schöne Coverversion von Frankie Goes to Hollywood.
Ja.
Daher kannte ich den Song auch ursprünglich. Also manchmal ist es ja so, dass man erst die Coverversion hört und dann denkt man, ach so, ach, das ist ja gar nicht von denen und so. Damals, na, hat man ja natürlich noch nicht so einen Überblick gehabt, ne? So, als man elf war. Und noch eine Version, die ich letztens mal gehört habe, von dieser Dame aus Schweden, wie heißt sie noch gleich? Die hat beim ESC letztes Jahr mitgemacht. Die schwedische halt, ne?
Die schwedische.
Ja, die schwedische Rockerin. Vielleicht kommen wir gleich noch.
Ja, ich werfe mal eine weitere Suchmaschine an. Ja.
Hold Me Closer hieß der Song, den sie da gesungen hat. Hat, glaube ich, Platz 4 oder sowas belegt. Ne? Als wir darüber geredet haben,
Amy McDonald?
Nee, Amy McDonald ist auch eine Schottin, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Aber die hat den Song auch live gespielt.
Ach so, ja, das kann natürlich sagen, ja.
Aber auch zu finden auf Spotify. Das war gerade meine Quelle. Born to Run.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Frage, Mitch. Mhm. Hast du was?
Achso, soll ich die dir vorlesen?
Ja, mach mal.
interessant. Wie sortierst du deine Abteilungen? Hast du eine Abteilung für deine Platten?
Ja, tatsächlich, ja.
Wie machst du es wie bei High Fidelity? Das ist doch diese schöne Szene, wo, oder auch in dem Roman, wo es darum geht, wie man denn seine Platten oder wie auf keinen Fall sortiert, ne?
Ja, das ist tatsächlich schwierig und das muss man auch, glaube ich, im Laufe und beim Wachsen einer Sammlung ständig verändern. Ich habe ursprünglich mal, als ich neu angefangen habe, und ich rede jetzt nur von der aktuellen neuen Sammlung, alle Vinyls in einem Kallax-Fach gehabt und da einfach alphabetisch von der Künstler nach und innerhalb der Künstler nach den Erscheinungsjahren. Und irgendwann wurde mir das so voll und ich habe tatsächlich zwei neue Abteilungen gebildet, die noch kein ganzes eigenes Kallax-Fach ausfüllen, sondern eben das eine ist neben einem Schuhkarton, neben den aktuellen Singles, und das andere ist, muss ich das mit den Comics von Spirou teilen, das Fach. Und zwar sind das die Abteilungen einmal deutsche Künstler, die stehen unten neben den Vinyls. Wie zum Beispiel der Dendemann und Ketka, Tomte, ne, wie sie nicht alle heißen, Giesbert zu Knipphausen. Und dann gibt's noch die Abteilung Abseitiges. So entweder altes Zeug, passt nicht ganz so zu meinem Musikstil, ein bisschen anders, oder Akustik, Live-Platten, also so besondere Sachen, ne? Das habe ich ein bisschen ausgelagert, das Thema tatsächlich.
Ja. Also, obwohl man es nicht machen soll, ich habe meine Platten auch alphabetisch sortiert.
Ja, nach Künstlern.
ja, nach Künstlern, genau. Und dann am Ende irgendwie noch Sampler. Mhm. Habe ich nicht so viele. Alter, was weiß ich, die Batman-Hits von 1988 oder? Larry's Party-Schlager, keine Ahnung. Aber ich finde das mit den Abteilungen, ich finde das ist schwierig und das bereitet mir auch fast schon physische Schmerzen, wenn ich sowas anfange, weil dann wird es schnell, jetzt kommt eins meiner Lieblingswörter, da wird schnell so idiosynkratisch. Also dann wird man anfangen, bestimmte für eine einzige Platte eine neue Abteilung aufzumachen.
Ja.
Weil man nicht weiß, wo man sie einordnet. Dann hat man auf einmal dann doch gar keine Ordnung mehr, weil es Sonderregeln quasi gibt für eine einzige Platte. Und da bin ich irgendwie, ich finde die Platten auch eigentlich ganz gut, wenn man eine haben will und man so ungefähr das Alphabet vor Augen hat. Ich habe auch nur einen Kallax mit 8 Fächern irgendwie voll und der bierst langsam ein bisschen.
Hui, das ist aber deutlich mehr als ich.
Ach so, ich dachte, du hättest so viel.
Nee. So, ich habe tatsächlich ein Kallax-Fach komplett voll plus 2 halbe mit 12-Inch Alben, zwei Schuhkartons. Naja, und dann gibt's noch den die Ablage der Schande, die irgendwann mal auch im Keller waren, mit so einem alten Ständer. Erinnerst du dich, die gab's auch ganz oft auf dem Flohmarkt zu kaufen, so Plastikhalter, wo man seine Platten reinstellen konnte aus den 70er oder 80er.
Ja, davon
habe ich einen. Und daran anlehnend noch ein paar andere Platten, die mir nicht viel bedeuten. Und jetzt kommt es ganz schlimm. Das aber Ganze das, steht vor der Heizung.
Oh, du hast das wie El Bundy gemacht, deine Plattensammlung aufgelöst.
Ich könnte damit meine Plattensammlung auflösen, ja. Ja. Aber das ist doch eine Heizung, die ein bisschen zu groß ist für diesen Erker, wo es eingebaut ist und kann seit Jahren nicht entlüftet werden. Und ich bin froh, dass ich kein kaltes Zimmer habe und deswegen die Heizung eigentlich kaum brauche. Ja, ich weiß nicht, wie ich das im Winter jetzt machen werde, aber mal gucken. Ja. Ja, so sieht's aus. Aber Mitch, ich habe da noch eine ganz andere Frage.
Oh ja, bitte.
Was war dein letzter Plattenkauf?
Was ich zuletzt gekauft habe. Ja, also wie gesagt, ist die demnächst jetzt per Post kommt. Nee, die muss ich noch abholen. Die ist von da. Das ist diese besagte Pet Shop Boys Maxi, die alte. Das habe ich jetzt ja quasi zuletzt bestellt. Ist aber vielleicht nicht so besonders interessant, weil das ist jetzt quasi nicht so ein aktueller Plattenkauf.
Genau,
aber
ich habe doch vor kurzem eine Sammlung.
Ja. Ich habe doch vor kurzem was Neues gekauft. War das denn schon diese Porcupine Tree Geschichte oder seitdem nichts mehr gekauft auf Vinyl? Ja, es könnten. Ich habe noch irgendwas bestellt. Ich komme total durcheinander. Also ich habe zusammen mit dieser Porcupine Tree auf jeden Fall auch Record Store Day Reissue von Frankie Goes to Hollywood. So zwei ultralangen Mixen von Relax und auf der einen Seite und auf der anderen Seite wie heißt das mit den Two Tribes, genau. Das ist irgendwie so ein Mix, den gab's früher auf Kassette, wenn es Kassettenmixes oder so. und da sind alle möglichen Maxi-Versionen von den 1000, die sie ja eh mal gemacht haben, zusammengemixt. So, dass es irgendwie auf 20 Minuten kommt. Das ist irgendwann am Ende, ja, das ist gut, jetzt habe ich Relax, aber auch, höre ich jetzt demnächst auch nicht mehr so schnell wieder. ja. Aber sowas haben die dann auch gemacht.
Interessant.
Und wie sieht es bei dir aus?
Ja, Record Store Day habe ich ja in den letzten Jahren wieder ausfallen lassen. Also ich glaube, seit der Pandemie habe ich das nicht mehr gemacht. Früher habe ich mich dann noch gerne auch angestellt in der Ritterstraße vom Underdog Records. Zuletzt gekauft habe ich tatsächlich die Boy Genius, The Record.
Ach ja, ach guck mal, die habe ich auch noch auf meiner Liste.
Ja. Genau, die ist großartig. Also ich habe da tatsächlich große Spaß an der Platte und so nichts Besonderes jetzt von dem als Platte, aber ich will sie nicht mehr missen in meiner Sammlung.
Mhm. Ja. Ja, schön. Muss ich dir jetzt eine Frage stellen?
Ja.
Okay. Hattest du eigentlich mal eine Picture Disc am Nagel an der Wand?
Nein. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe zwar ein paar Picture Disc, zum Beispiel auch die Internal Exile, die ich ganz cool finde, ne, wo da ein paar Verrückte später, als ich nach Schottland gegangen bin, da da auch noch eine abgewandelte Version auf meinen Namen drauf gemacht haben.
Ja, das müsste großartig gewesen sein.
Du kennst so Leute, ne?
Ja, ja.
Crazy. Genau, crazy people. Und und die habe ich tatsächlich auch. Und aber ich habe nie Picture Disc tatsächlich an die Wand gehabt. Nee.
Mhm. Du? Ja, ich schon. Also ich habe viele von Fish und so, die ich mal hatte und Marillion auch. Ne? Hier zum Beispiel eine Freaks live. Ne? Da ist ja immer dieser Jester, ne? Dieses so ein Markenzeichen, so ähnlich wie bei Iron Maiden, dieser, wie heißt denn der nochmal? Auf jeden Fall ist es vom gleichen Airbrusher. Mark Farrow heißt der, glaube ich. Mark Wilkinson. Der hat immer die Cover gemacht, diese geairbrushten, die dann auch so, ja, mittlerweile, ich finde die ein bisschen kitschig fast schon. Aber die hatte ich halt früher halt, glaube ich, an der Wand hängen.
Ja. Sehr schön. Wir hatten zwischendurch schon durch.
25 Euro gekauft? 25 Mark. Steht auf der Hülle zumindest. Kann das sein, dass es von einer Platte ist? Ich habe von irgendeiner Plattenbörse für 25 Mark hoffentlich gekauft.
Ja. Also das ist manchmal auch völlig irrational, was für ein Geld man da zahlt. Also wenn man da in der Reihe der Record Store Day sitzt und hat man was in den Händen, nehme ich das oder kauft man dann immer nicht und dann plötzlich kauft man ein Album für 40 Euro und das ist manchmal schon richtig absurd, aber ja, also Preise variieren, ne? Also früher haben wir noch Singles für 5 Mark kaufen können.
Stimmt, ja.
Glaube ich. Oben bei der NRWK, im westdeutschen Kaufhaus in Gelsenkirchen.
Was aber eigentlich auch für einen Elfjährigen jetzt nicht billig war, ne? Das hat man ja schon, wenn überhaupt, in der Woche mal ein Taschengeld bekommen, ne?
Das stimmt. Aber was macht man nicht aus Leidenschaft, nicht?
Kannst du mir eine Frage stellen?
Genau, wo kaufst du eigentlich deine Platten?
Ja, also wo immer ich sie auf sie treffe. Wie zum Beispiel, als ich in Münster war, da hatte ich mal ein bisschen Freizeit und bin ja, durch die Stadt gezogen und habe vorgeguckt, wo sind so schöne Plattenläden, wo man ein bisschen stöbern kann. Und da habe ich auch wirklich einen sehr schönen gefunden, wo ich dann auch mich etwas bremsen musste, dass ich nicht noch zu viel doppelt kaufe. Mhm. Weil ich hatte auch ein paar andere in der Hand, wo ich dachte, habe ich die jetzt? Habe ich jetzt noch nicht? Die Deichkind, genau, die wollte ich mir holen. Die hätte ich mir holen sollen anstelle der Porcupine Tree, weil die hatte ich noch nicht.
Ja.
Und aber da hat man dann auch schnell, man so, boah, jetzt bin ich hier schon fast bei 100 oder 150 Euro oder so. Da kann man Platten, das ist Luxus, da muss ich ein paar wieder hier raussortieren. Ja, wenn eine schon 30 Euro kostet, ne? Ein bisschen schnell.
Ja, das geht schnell tatsächlich. Hm. Das ist auch ziemlich absurd. Und ja, also so Studentenstädte und Plattenläden, das geht immer noch ganz gut, ne? Also glaube ich, ne? Also auch in Duisburg gab es damals noch einen Plattenladen. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Und na, große Städte sowieso, Berlin, Hamburg, München, Köln, braucht man nicht groß drüber reden. Da wird jeder für seine Musiksparte irgendwie einen Plattenladen finden, ne? Das geht schon. Aber in kleineren Städten ist es tatsächlich schon ein bisschen essig, oder?
Ja, ja, also es gibt zum Beispiel, ja gut, man kann natürlich zum Saturn gehen, ne, da gibt es natürlich auch eine Plattenabteilung.
Mal wieder.
Dann zumindest, neue und so Reissues und sowas verkauft werden. Ne. Aber es ist natürlich nichts gegen so einen, ja, so einen Laden wie in Köln, ne, zum Beispiel, wo er letztes Jahr mal war.
Ja. Underdogs, genau. Genau. Dann nehmen wir uns mal direkt meine Antwort vorweg. Ne? Der Underdog Records ist tatsächlich mein liebster Ort, um Platten zu kaufen. Aber tatsächlich mache ich das auch recht selten. Also maximal einmal im Jahr, wenn ich ehrlich bin, dass ich den aufsuche. Und wenn ich gerade Record Store Day ist, dann ist das auch meine erste Adresse. Tatsächlich. Und ansonsten bin ich schon, muss ich zugeben, jemand, der online kauft. Und da habe ich eine feste Adresse, von der ich eigentlich auch nicht weichen mag, aus alter Nostalgie Richtung Niedersachsen, Osnabrück, zu JPC.
Mhm. Ja, also ja, da habe ich mir auch schon mal was bestellt.
Genau, also ich finde, so wie die das machen, der Laden ist ganz nett aufgebaut, wie die Sachen verschickt werden, ne? Ganz einfach, aber sehr tatsächlich zuverlässig und stabil, also in dieser Pappe eingeschlagen. Mhm. Ich finde das also auch nicht irgendwie große Kisten, hast du viel Pappe bei und fliegt irgendwas drumrum, sondern tatsächlich, ne, wirklich drum gepresst, so wie die Platten das brauchen, werden die Platten wirklich sehr stabil von denen verschickt.
Ich habe mir irgendwo mal Platten bestellt, ich weiß aber gar nicht mehr wo, es muss irgendwie etwas Kleineres gewesen sein. Ja. Da kam die Platte in den Pizzakarton. Falls vom Format ganz gut, aber vielleicht nicht so stabil für das Innenleben.
Ja. Okay. Hätten wir das geklärt, wo wir unsere Platten kaufen.
Beziehungsweise. Wer ist eigentlich dran?
Du.
Ah, kaufst du Musik beim großen A?
Nee, niemals. Also dafür ist das wie meine Seele verkaufen. Selbst wenn es eine Platte nur dort geben würde, von wegen exklusiv, ich glaube, sowas gab's mal, nur dort, spiele ich nicht mit. Nein. Also beim großen
A? Ja, nein, mach ich nicht. Ich muss zugeben, das mache ich schon.
Aha.
Ab und zu mal.
Ja.
Ist halt so.
Ja, gut, wenn man was haben möchte, ne, und man auch mal nach dem Preis guckt, weil tatsächlich muss man ehrlich sein, dass man bei JPC nicht immer den besten Preis kriegt, außer die haben zwischendurch irgendeinen Sale und irgendeinen Gutschein, der wiederum verleitet, Platten zu kaufen, obwohl man gerade keine Platten kaufen wollte.
Das ist der Sinn von solchen Gutscheinen, die man per E-Mail bekommt.
Richtig, richtig, aber wenn man mal so einen 20% Gutschein bekommt, dann sieht man schon am Ende, sie haben 16 Euro gespart.
Das oder ist Wochenende schon, versandkostenfrei oder so.
Ja, das ist bei Vinyl übrigens immer. Ab 50 Euro. Bei Büchern ist es, glaube ich, immer auch bei denen. Aber ja, am Wochenende, genau, bis zu Sonntag. Da kommt Dienstag dann die Mail und dann heißt es bis Sonntag versandkostenfrei. Heieiei, oder mit folgendem Gutscheincode die aktuellen Sachen günstiger. Naja. Mitch, wie pflegst du eigentlich dein Vinyl?
Ja, ich muss sagen, ich habe da keine besondere Technik, beziehungsweise ich gehe einmal mit der Haarbürste darüber, wenn sie sich dreht, und das ist es dann auch schon. Gibt bestimmt, also auch in diesen einschlägigen Mint-Magazinen und so, ne, da wird ja viel dafür geworben, was man alles auch an Reinigungsmittelchen kaufen kann und auch viel Geld dafür ausgeben kann, aber bin ich noch nicht so der Vinyl-Enthusiast, dass ich da so viel Wert drauf lege, was wahrscheinlich nicht vernünftig ist.
Ach, das geht mir sehr ähnlich und ich schäme mich auch nicht dafür. Also klar, man liest sich mal wieder rein und was kann man tun. Und bei JPC kriegt man ja, wenn man mal ein bisschen größere Bestellung hatte, dann auch diesen Butler hier, mit dem man der Inneren so ein bisschen Plüsch hat, ne?
Ah ja,
so zum dann. Greifen.
Mhm, nicht so. Mit den fettigen Fingern.
Genau, nicht mit dem fettigen Finger die Platte aus der Hülle holt und dann entsprechend auflegt. Dann nehme ich auch die Carbonbürste vor jedem Abspielen. Ja, und das war's. Also das ist es. Und ich habe auch nicht irgendwie nochmal extra hier Hüllen oder so. Meistens kommen die ja im Papierhüllen, wenn du die kaufst, die ja toll bedruckt sind, aber sind ja meist gar nicht so gut fürs Vinyl. So, diese Poly-Hüllen sind irgendwie empfohlen, wo die so ein, drin so ein leichtes, keine Ahnung, antistatisches Plastik sind oder so, wo du da reinteckst.
Die gab es ja früher eigentlich immer, ne?
Genau, die gibt's jetzt kaum noch. Aber ich fände es auch irgendwie doof, weil bei JPC kriegst du die auch manchmal ab einer gewissen, ich glaube, ab Wert von 65 Euro kriegst du irgendwie welche dazu. Ich habe das schon zwei oder dreimal gemacht, habe noch keinen davon genutzt und ich frage mich, was mache ich denn mit den schönen bedruckten Papier, was drumherum war? Wenn's, ne, passt das noch mit rein in die
passt
Hülle
noch mit oder nicht? Rein oder wird's dann gequetscht? Ja.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also das Thema Pflege von Vinyl ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, kein anderes Medium bedarf so viel Pflege beziehungsweise Vorsicht bei der Verwendung, ne?
Ja. Vor allem, wenn man gerade da drauf ist, dann ist er halt da, ne? Und man kriegt ihn nicht wieder weg.
Dann ist er da. Ein anderes wichtiges Pflegethema wäre ja das Lagern von Vinyl. Wie machst du das?
Ja, also hochkant stehend in diesen Kallax. Also man soll sie nicht aufeinander legen. Das ist, glaube ich, nicht gut für die untere Platte.
Richtig, richtig. Und wie sammelst du Vinyl? Vinyl. Singles, die 7-Inch.
Die habe ich in so, warte, stehen hier, so Holzkästen von Ikea.
Ah.
So in so einer Größe. Jetzt kommt einer hier reingefahren. Nee, das hört er sich an, wenn er über den Schreibtisch gleitet.
Ja, das ist aber schon ein bisschen schicker als bei mir, weil ich habe die tatsächlich im alten Schuhkarton, beziehungsweise, wie heißt noch die Firma hier.
Er bückt sich.
Milfahn. Sagt ihr das was? Milfahn?
Was?
Milfahn.
Keine Ahnung.
Das ist die
Ostdeutschland, oder?
Ich glaube, von Aldi Nord die Milchfirma gewesen.
Ach so, also ich ein paar. Ja, ja.
Okay. Das ist so ein Milchkarton, in dem dann, keine Ahnung, 10 ne, hier Haarmilch.
Tetrapacks
reinpassen. Und da habe ich tatsächlich meine alten Vinyls drin. Meine neuen Vinyls sind in einem Schuhkarton. Und natürlich werden die hochkant gestellt. Auch das glaube ich, dass das Beste war. Und gestern beim Einscannen habe ich ja zwischendurch mal zur Seite gelegt. Und dann lagen die so 10 oder 15, 20 plötzlich übereinander. Und das kam mir schon ganz komisch vor. Und ich musste die gleich umsortieren. Die hilft mir in den Schrank. Das kann doch hier nicht. Die dürfen sich doch nicht so belasten. Ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja. Und das ist eigentlich auch so, wenn wir gerade wie pfleglich, oh guck mal, ich habe ja noch eine doppelte gefunden, sehe ich gerade, von The Assembly. Never.
Oh, die habe ich, glaube ich, auch als Single, ja. Nicht als
Seven-Inch. Wer nicht The Assembly kennt, das ist eine von den Sachen, die Vince Clarke zwischen Depeche Mode und Erasure gemacht hat.
Neben
mit
Yasu.
Mit Sänger Burgle Sharkey. Yasu, ja genau, hinter Yasu. Da fällt mir gerade ein, dass Vince Clarke jetzt ein Solo-Album herausbringt.
Gott, oh Gott.
Und da gibt es der hört aber gar nicht so an wie Erasure. Der hat die erste Single veröffentlicht mit einem Video. Der guckt einfach nur ernst die ganze Zeit. Und es läuft Cello. Also es ist nichts anderes als ein Cello-Solo. Ein ziemlich wild gespieltes Cello-Solo. Es ist auch, ich weiß gar nicht, ob es ein echtes Cello ist. Das hört sich ziemlich echt an, aber wenn es ein echtes wäre, dann frage ich mich, was macht denn Vince Clarke eigentlich, was hat der damit zu tun? Also, es fand ich schon ein bisschen kurios und auch, ein starker Tobak.
Ja, man suche nach Vince Clarke und kommt genau zu dieser Story, Song of Silence. Vince Clarke meldet sich solo zurück, natürlich von depeschemode.de. Und die nächsten Meldungen sind auch eher von depeschworld.de und von depeschmodebiografie.de.
Mhm.
Ja, als hätte der Mann nicht auch eine andere Historie gehabt. Deswegen kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage. Ich zieh die mal vor.
Ja.
Und zwar zu der wundervollen Frage, auf die alle unsere Hörer gerade warten. Was war deine peinlichste Platte, die du gekauft hast? Oder die Jugendsünde schlechthin?
Die Jugendsünde, ja. Ich habe die bei meinem Schulranzen mitgetragen, wurde dann zum Direktor zitiert. Ne? Ach, nee, das ist, wie soll ich sagen, pietätslos so? Aber ja. Schon, es ist, der lag auf der Straße, den musste man nehmen.
Ja.
Ich habe hier zum Beispiel, ich habe eine Auswahl davon. Ich habe diesen Song hier, also eine Coverversion aus dem Hause Paul Young. Warum habe ich mir eine Paul Young-Platte gekauft? Weil der Song Don't Dream It's Over heißt, der ist, die ich von Crowded House ganz nett fand. Und aber es ist ganz, ganz schnulzig, ganz schlimm. Und da sind nur 4 Songs drauf und einer davon, das ist wirklich das Schlimmste von allen. Er hat sich wirklich gewagt, die Sakrileg zu begehen, auch noch Love Will Tear Us Apart von Joy Division zu covern und da so eine Art Happy Pop Song rauszumachen. Puh, das ist peinlich. Für dahin, peinlich. Kennst du das?
Oh, was ist das?
My Love is a Tango.
Das sagt mir gar nichts.
Aus der Kult-TV-Serie Anna. Da ging es um so ein Ballettmädchen.
Oh, die habe ich natürlich auch gesehen.
Tanzen, ja. Und das ist auch ein ganz schlimmer Song. Warum habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch bestimmt auch nicht gut gefunden oder gehört. Wahrscheinlich nur, weil ich das irgendwie so aus den 80. Ah, das hier, das kommt auch hier in dieser Sammlung der peinlichsten Platten. Das ist jetzt aber hart. Pass auf.
Oh.
Sitzt du gut. Ja. Das ist, die Platte heißt In the Air Tonight. Synthesizer-Giganten interpretieren Hits von Phil Collins.
What?
Das ist irgend so eine Instrumentalkacke.
Also das ist keine Sünde, das ist Frevel.
Also ich meine, die Kombination einfach, ne? Mensch, ja, das sind schon kuriose Sachen. Und dann habe ich hier noch eine. Und das ist einfach, wo ist sie denn? Die habe ich nur für dich. Hier, nur für dich. Kylie Minogue und Jason Donovan.
Oh.
Sind sie nicht, Sears?
Especially for you.
Das ist schon das ein Ohrwurm.
Ja, ich kannte tatsächlich Menschen, Kinder, Jugendliche in meiner Umgebung, die Platte hatten. Ja.
Ja, noch neben mir. Ich habe die, glaube ich, auch später erst gekauft.
Ja, dass du hast, die hast, wusste ich tatsächlich nicht. Hm.
Ich finde die Stock Aitken Waterman Sachen von damals eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich sage nur Rick Astley, ne? Ist heute noch ein Mega-Hit, ne? Never Gonna Give You Up und so. Die haben gut komponiert auch. Also das für Pop-Songs sind da schon ordentliche Sachen dabei. Aber natürlich, ja, man muss es dann auch schon mögen, ne?
Mann. Aber Anna. So. Eieiei, die Balletttänzerin
My love
Anna.
Is a tango.
Damals gespielt von Silvia Seidel.
Ja, ja.
Und Rainer von Patrick Bach.
Oh, der viel gemacht damals, ne?
Eieiei. Ich komme nicht mehr drauf, wie diese Reihe dieser Miniserien heißt, ne? Miniserien glaubt man ja heute, das ist so eine neue modische Erfindung der BBC und ist für Serien wie Sherlock und Co. Aber nein, die das ZDF hatte das in den 80ern auch.
Ja, das waren so meistens die Weihnachtsmehrteile
oder so. Genau, oder, ne? Genau. Ja. Herrlich. Damals. Kommen wir zu meinem peinlichsten Ding.
Bitte. Ja,
was auch immer peinlich ist. Also, ich weiß nicht.
It was acceptable in the 80s.
Genau. Ist Roxette noch peinlich?
Nee, die sind schon wieder, die waren damals vielleicht
ja,
peinlich.
So ein bisschen,
aber
ne?
Mittlerweile.
Mittlerweile?
Ja.
Also für cool. Mich natürlich hier Look Sharp, ne? Und List to Your Heart und The Look Dangerous.
Mhm.
Ja. Und so.
Also peinlich finde ich von Roxette eher dieses Joyride.
Da bin ich auch, die habe ich noch als CD dann gekauft, aber das war die allerletzte CD, das würde ich unter Fehlkauf verbuchen, wenn es Vinyl wäre, ist aber keins. und tatsächlich war dann der Ofen aus. Zack, nie wieder Roxette. Deswegen, da ist so dieses Peinlichkeitsgefühl aufgekommen, ne, wie das mit denen weitergegangen ist. Aber inzwischen sind mir die ganze Latte an Maxis, die ich von Erasure habe, ziemlich peinlich. Sometimes, A Little Respect und Chain of Love.
Nee, das sind ja noch wirklich gute Songs, ne?
Ja, gut.
Aber hast du die Maxi von Ola Wurm mit der deutschen Version drauf? Mit der deutschen Schlagerversion?
Ich kenne sie, ich weiß nicht, ob ich sie habe. Ja, ist eine gute Frage. Die habe ich noch nicht eingepflegt in meiner Online- Collection. Ja, aber Roxette habe ich tatsächlich eingepflegt. Also mit der Maxi von The Look und auch The Look Sharp.
Ah ja, ja.
Look Sharp.
Das ist wie so ein Zeitungsartikel aufgebaut, ne? Das Cover, ne? So
genau. Und auch drinnen geht es auf den wie heißt es eigentlich? Das Papier, wo die Hülle reinkommt, also die Platte reinkommt.
Inlay?
Oder Inlay? Ja. Die,
ne?
Ja.
Vielleicht auch.
Keine Ahnung.
Innenhülle.
Innenhülle. Die Innenhülle, da ist es auch ja auf beiden Seiten bedruckt, also nicht weiß, was schon was Besonderes war, glaube ich, damals, ne, dass es nicht einfach weiß war.
So, jetzt stelle ich die Frage.
Ja.
Jetzt kommt die Gretchenfrage unter den Vinyl-Liebhabern. Mhm. Wie hältst du es denn mit dem Deckel? Auf oder zu?
Also, ganz klar. Ich glaube es jetzt. Also, früher habe ich es anders gemacht, aber ich glaube, es muss auf sein.
Ja, habe ich letztens auch gelesen, ja.
Ja, denn es heißt, und das ist, glaube ich, das, was ich mir zusammen noch im Kopf habe, dass ansonsten der Schall zurück von Deckel auf die Nadel reflektiert, was dann zu einem unsauberen Klang führen kann. Ja,
genau, so steht es auch in der Anleitung von meinem Schallplattenspieler.
Ach, tatsächlich. Da hat sich diese These weitergetragen. Ja. Kein Mensch hat je messen können, ob das stimmt, glaube ich.
Ich hab sonst vorher immer aufgemacht, ich auch keinen Unterschied, ne, genau wie das, was wir letztes Mal besprochen haben, klingt es besser von Vinyl oder von CD oder... Aber ich habe halt immer zugemacht, damit nichts, ja, keine Ahnung, drauffällt.
Ja, genau. Aber eigentlich drauf, also wenn du die Vinyl noch drauflässt und ausmachst und am nächsten Tag weiterspielen möchtest oder so, dann kannst du den Deckel zumachen oder überhaupt um den Plattenteller und drumherum die Umgebung vor Staub zu schützen. Ne?
Ja, genau.
Da ist es natürlich da, genau dafür ist es gedacht. Ne? Aber die neumodischen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei einem Plattenspieler, aber bei den neumodischen Plattenspielern ist es oft auch so, dass die gar nicht richtig aufgeklappt wird, sondern wirklich abgenommen wird und zur Seite gelegt wird.
Ja, man kann ihn aufklappen und dann rausnehmen, wie so ein Grilldeckel oder so.
Ja. Ja, also ich hielt es lange für eine steile These, aber wenn wir uns die teilen, dann ist das jetzt gesetzt. Mhm. Pottermoss sagt, Deckel auf.
Deckel auf. Deckel auf im Straßenverkehr.
Kommen wir zur nächsten. Gibt es Platten, die du noch nie gehört, also noch nie abgespielt hast?
Ja, die gibt es in der Tat, weil ich ja noch nicht so lange den Plattenspieler habe und noch nicht dazu gekommen bin, die Platten, die ich in den letzten Jahren oder gekauft habe, jetzt schon zu hören. Zum Beispiel die zwei Porcupine Tree Platten. Die habe ich noch nicht, ich habe das Album zwar schon gehört, aber auch live gehört, wunderbar war es. Und die habe ich aber noch nicht gehört zum Beispiel. Und auch einige andere von diesen jüngst gekauften Platten. Und du hast jetzt auch eine in der Hand.
Ja, ich habe auch eine in der Hand, und zwar zwei Stück. Das sind so Sampler. Einmal Sounds of the Summer 2022.
Interessant.
Und da steht es gar nicht drauf. Das haben wir auch, glaube ich, auch bunt. Von einem Kölner Plattenlabel, welches hauptsächlich Videogame-Soundtracks macht. Mhm. Und das ist eine Compilation-Promo, die, wie drin steht, gar nicht verkauft wird. Und die ich geschenkt bekommen habe. Ich dachte, ich kriege sie beschenkt, aber die ist gar nicht zu verkaufen, wie drin steht. Das ist tatsächlich die
Promo. Damit du da bei Pottermoss Werbung für machst.
Dass ich bei Pottermoss Werbung mache für Black... Oh, wie hieß diese wunderbare... Da muss man schon richtig Werbung für machen, ne? Ihr sollt es auch auf der richtigen draufschreiben. Ah, doch hier, Black Screen Records. Genau, aus Köln. Es gibt so einen kleinen Nerdladen in Köln an der Liebigstraße. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Den gibt's jetzt seit 2 Jahren. Da kann man verrückte Sachen, auch Merchandise zu Videogames von Nintendo und Co. kaufen, aber auch Brettspiele. Da habe ich aber auch schon eine Phoebe Bridges-Platte oder so gekauft. Das ist ein sehr kurioser kleiner Laden. Für Liebhaber, aber ich glaube, wenn der Laden nicht läuft, das Label läuft wohl und das wird dadurch wohl mitgetragen.
Okay, hast du denn vor, sie zu hören, oder?
Ich habe sie heute tatsächlich mal aufgemacht, aber ich kam nicht dazu.
Ja. Ja. Na gut, dann ist ja vielleicht was Schönes dabei.
Genau.
So, du, ich frage mal wieder, ne?
Ja, mach mal.
Märchenplatten oder Kassetten? Wie meinst du diese Frage?
Tja.
Also ob man Märchen von Platte oder Kassette hört oder lieber...
Ja, genau. Mhm. Beziehungsweise wie du es in deiner Kindheit getan hast. Wo kamen deine ersten Märchen her? Oder hattest du Märchenplatten? Das ist eigentlich so die Frage. Kassetten hatten wir beide. Wir waren in den 80ern. Das ist klar. Ja. Beispiel Kassetten.
Ja, ich hatte sogar ziemlich viele Märchenplatten. Die sind auch alle noch existent bei meinen Eltern.
Ah, ja.
Ja, teilweise habe ich auch ein paar hier zum Digitalisieren für meine eigenen Kinder, habe ich aber noch nie gemacht mit dem alten Plattenspieler.
Ja.
Habe ich auch mal hier hingebracht und habe gedacht, ach nee, eigentlich, da hat man so diesen Nostalgie-Effekt und die Art und Weise, wie damals die Hörspiele klangen und eingesprochen wurden und so, das ist, entspricht, glaube ich, nicht der Hörästhetik der heutigen Kinder, ne? Da hatte ich mal so eine Platte, dieses Betthubfall, da waren so verschiedene Einschlafgeschichten halt drauf. Eine von diesen Einschlafgeschichten war Reineke Fuchs und da ging es darum, dass der Löwe die Tiere alle, deswegen so eine Fabel, wo die Tiere vom Löwen alle gerissen wurden und so, das sollte man alles so vom Einschlafen hören. Das hat mich, glaube ich, damals auch schon etwas irritiert. Und da war auch dieses Gedicht drauf. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzschnell langsam um die Ecke fuhr. Und so weiter. Mit so Paradoxien.
Verstehe.
Und dann hatte ich, glaube ich, ja, erst sogar schon vor Musikkassetten den Schallplattenspieler schon. Also so ein, ja, so ein Kombiteil, glaube ich, irgendwo in meinem Zimmer stehen und ausgemusterten.
Ja, so muss es bei mir auch angefangen haben. Ich kann mich an so eine hölzerne Kiste erinnern, die irgendwie, keine Ahnung, dann auch die Lautsprecher, die dazugehörten, die man mit so einem komischen Dienststecker dran gesteckt hat oder so, die nur da dran passten. Also es war kein genormtes Zeug. Vielleicht ist es einer der allseits beliebten Schneider-Anlagen gewesen, ich weiß es aber nicht mehr genau. Hm. Und tatsächlich das Erste, was ich draufgelegt habe, waren die Märchenplatten meiner Mutter. Die sie mir damals vererbt hat, wo tatsächlich Grimms Märchen drauf waren, ne? So ja, wie ja. Rotkäppchen und Hans im Glück und die ganzen Sachen, an denen man sich so erinnern kann, ja. Ja, genau. Und klar, also Kassette gab es natürlich auch viel, aber das waren so ja ein paar Platten, die ich dann aufgelegt habe und davor lag und das gehört habe. Ne? So Kassetten hat man ja zum Einschlafen gehört, das war bei Platten eher nicht üblich.
Nicht, ne? Da hat man nicht am Ende dieses Geräusch, was du vorhin abgespielt hast.
Sondern dann springen, ja.
Ja.
Ja, wo wir gerade bei den Eltern waren, also ich hatte ja die Platten, ja. Märchenplatten von meiner Mutter. An welche Platten deiner Eltern, also diese deine Eltern so gehört haben, hast du die älteste Erinnerung?
Also ich kann mich eigentlich noch ganz an viele ganz gut erinnern, weil die mich häufig dann auch in mein Zimmer dann gewandert sind und ich einfach die ganzen alten Schlagerplatten von meinen Eltern gehört habe. Ne? So, das war der Weg meiner musikalischen Sozialisation, der zum Glück dann irgendwann in eine andere Richtung gegangen ist. Aber da war zum Beispiel so eine Platte dabei zu der Fernsehsendung, was weiß ich, Peter Alexander besucht Disney World. Und dann waren ganz viele von Peter Alexander lustig gesungenen Lieder drauf. und den sieben Zwergen oder so. Und es gab auch eine Platte, ich kann leider nicht, ach, ich war heute noch bei meinen Eltern, ich hätte mal nachgucken sollen. Die habe ich so oft gehört. aber ganz schlimm. auch wieder Disney. Nämlich so Easy-Listening-Versionen von Disney-Film-Songs, die so mit so einem ja Tanzorchester, so wie, wie heißt denn dieser Typ, der da immer dirigiert hat? Aber der war es nicht. Also so ganz in so einem Happy-Sound, ne? Wer hat denn diesen Happy-Sound nochmal kreiert? Also aber der war es nicht, aber egal.
Meinst du nicht James Lars?
James Lars meine ich, James Lars, genau, ja. So ähnlich, ne? So im James Lars, hier so Disney-Melodien. Ganz, ja. Ganz furchtbar, habe ich gerne gehört. Und eine Platte, die ich auch sehr oft gehört habe und super fand, war der Soundtrack zu Mary Poppins. Und zwar auf einer 10-Zoll-Platte.
Oh, 10-Zoll habe ich auch noch später. Ja.
Das hatten meine Eltern schon damals, als der Film rauskam, ja. Sich gekauft. Da waren viele alte Platten, die ich dann auch gerne gehört habe.
Herrlich.
Ja, und du? Also die Märchenplatten hast du schon gesagt, ne?
Ah, ja, aber das ist nicht das, wo ich meine älteste Erinnerung habe, sondern ich habe da eher so an Musik meiner Eltern gedacht. Und eine Sache, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, weil mein Vater es wahrscheinlich mehrmals so demonstrativ abgespielt hat, war, um halt die Güte der Lautsprecher zu demonstrieren, zu demonstrieren, welch ein Schall möglich ist, um die Nachbarn zu ärgern, war tatsächlich Phil Collins in The Air Tonight.
Ah, guck an. Synthesizer-Giganten.
Synthesizer-Giganten, genau. Nee, in der Originalfassung natürlich. Mit diesem ganz riesenlangen Intro.
Ja, genau. Und aber dann dann am Ende erschreckt man aber, wenn das Drums Break das, dann kommt. Padam, padam, yeah, padam, yeah. Padam, bam, bam.
Genau. Genau. Wie hieß die erste Single? When I Remember oder so ähnlich?
Die erste Single war das doch?
Ach, nee, die erste Zeile.
Ach, die. Sex. Ach so, genau.
Die dann auch dann einen unglaublichen Höheneffekt hatte.
ja, irgendwann kam dieses Do I Remember ganz laut, ne? Ja.
Oh, ja. Unglaublich. Muss man mal hören, tatsächlich. Ob das in einer komprimierten Fassung hörbar ist, wer weiß.
Und die erste Zeile ist I can feel it coming in the air tonight.
In der Tat. Ja, okay. Gut, passt. Ja. Das ist
einer der Songs, der während des Golfkrieges nicht gespielt wurde im Radio. Ja.
Ah, weil, richtig. Ich erinnere mich. Denken. Ja, Raketen.
Triggerwarnungen, bevor es irgendwie Triggerwarnungen gab.
Richtig. Das war ja dieser Krieg, in dem wir zum ersten Mal live dabei waren, mit Nachtvideos und diese grünen Blitze, ne, also, die man so sehen konnte.
Ja. Mann,
alles live im Fernsehen. Leute, 90er Jahre, da hättet ihr dabei sein müssen.
Es war ein schöner Krieg.
Nein. Ja, also es ist bestimmt, das war der schönste Krieg, den wir je verloren haben. Oder gewonnen, ich weiß es gar nicht. Mitch, wenn all deine Schallplatten plötzlich weg wären,
oh nein,
welche würdest du am meisten vermissen?
Ah, das ist schwer zu sagen, weil so viele dabei sind, die an denen ich hänge. Es muss irgendwas wahrscheinlich aus dieser Pet Shop Boys Sammlung sein. Mhm. Meine erste It's a Sin zum Beispiel.
Naja. Ja, also für mich ist es auch eine extrem schwere Frage. Ich würde sagen, tja, keine Ahnung, Streaming würde erstmal meinen Alltag retten.
Ja.
Also eigentlich keine. Aber aber die Frage ist, welche liegt mir am Herzen? Ne? Du hast es ja auch jetzt beantwortet. Und nach dem Durchgehen meiner Sammlung bin ich tatsächlich bei Jimmy Eat World Bleed American hängen geblieben. Aus dem Juli 2001. Ich habe sie damals in Osnabrück gekauft. Und nach 9/11 wurde sie umbenannt in Jimmy Eat World. Mhm. Weil man da als amerikanische Band keine Platte namens Bleed American haben wollte. Mhm. Aber die Reissue haben wieder den alten ursprünglichen Namen. Genau. Mhm. Genau. Ja, Hits. Und wie gesagt, ich weiß nicht warum. Ich habe nicht, ob ich einen funktionsfähigen Schallplattenspieler damals hatte, als ich sie gekauft habe. aber ja.
So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Platte würdest du deinem besten Freund vererben? So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kriegt denn dann die Platte? Würde mich jetzt mal interessieren.
Ja. Also ich kenne in meinem Freundeskreis nur einen, der Vinyl so ehrt und hegt und pflegt wie ich. Und dem würde ich eine blaue Schutzhülle vermachen. Inklusive Inhalt, der 1990 gekauft wurde. Depeche Mode, Maxi von World in My Eyes.
Ach, guck mal, die wichtige blaue Schutzhülle, ne?
Die wichtige blaue Schutzhülle.
Er ist wertvoll, ja.
Genau, die ist aber
transparente.
Genau, die man nicht wegschmeißen kann, weil da sind auch diese kleinen Embleme drauf, so einfach nur als Umrisse von Andrew Fletcher, wie er die entsprechenden Gesten macht, die Brillengesten. Ne?
Ja, genau.
Und oben, wo man sie aufschneiden musste, also sie war ja zu, diese Hülle, stand tatsächlich Violate Here.
Ja, sehr gut. Und hättest du sie nicht violated, wärst du jetzt ein sehr reicher Mann.
Genau, dann wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann. Das können wir kurz mal nachprüfen. Währenddessen kannst du mal sagen, welche Platte du denn vererben würdest.
Wie wär's mit der hier? Very. Aber die kannst du gerne schon vor meinem Ableben wieder haben. Also.
Ja, wenn wir das mal hinkriegen, uns auch mal wirklich physisch zu sehen.
Ja, man kann ja wieder zum Plattenkaufen verabreden.
Das ist ein guter Vorwand. Der gefällt mir.
Oh, genau. die nächste Platte, Gott, die nächste Frage ist auch sehr interessant.
Ja.
Den musst du wieder fragen, ne?
Ich frage dich nach deinem größten oder ärgerlichsten Fehlkauf.
Ich glaube, darüber haben wir letzte Woche schon geredet, als es um Bootlegs ging. Ah. Das würde ich doch sagen. Das war dieses The Interpreter, dieses Bootleg von Depeche Mode live in Dortmund aus der Westfalenhalle an dem Abend, an dem wir nicht da waren. Also hat es auch gar keinen Sinn, dass es jetzt aus Nostalgie mir die ausgerechnet aus Dortmund gekauft habe. Aber gut, auch die Halle klang vielleicht gleich, aber sie klang halt einfach auch gleich schlecht auf dieser Aufnahme. Also damals habe ich 50 Mark und das war nicht viel, nicht wenig Geld von meinem Geburtstagsgeld in diese, ja, damals fand ich es wahrscheinlich nicht so als Fehlkauf, da habe ich es mir ein bisschen schön geredet, weil ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, aber muss schon sagen, klar, man hätte eine Zeit lang diese Live-Version nicht hören können, weil man ja nur über Bootlegs da rankam, es gab ja nicht YouTubes und Handys und so, ne? Und keine offizielle Veröffentlichung von dieser Tour, wahrscheinlich weil sie gerade zuvor schon der letzten Tour diese 101 rausgebracht haben als Live-Album, war nicht so üblich, dass man immer wieder zu jeder Tour schon ein Live-Album rausbringt, also so gesehen hat man schon diesen Bonuseffekt gehabt, dass man wusste, wie die Live-Versionen klangen damals. Aber man konnte teilweise auch nur erahnen, wie die dann auch in dem Besten klangen oder sowas, einfach so verwaschen war. Ja, das wäre so bei mir der Fehlkauf. Und bei dir, neben den Erasure-Maxis?
Die sind ja nur peinlich. Bei mir ist es tatsächlich eine meiner Lieblingsbands, The National. Ein Special von High Violet in Violett. Und wenn ich mich recht entsinne, ist die das. Aber ich habe, es könnte auch eine andere sein. Ich könnte ihr Unrecht hören. Aber es ist diese Platte. Ich mag die Musik, aber ich mag sie nicht von dieser Platte hören, weil sie hat ein, ob es auf einer Seite ist oder auf mehreren Seiten, das kann das Problem von bunten Vinyl übrigens sein, Leute. Schwarz ist immer noch die beste Farbe. Von leichten Kratzgeräuschen an der Nadel an der Seite sein. Und ich meine, so mag man ja keine Musik hören. Ich meine, es ist immer toll, dass man so eine tolle Platte hat und dass die jetzt so tolles Gateford-Cover hat und dass die Inlays noch so schön aussehen und bedruckt und dann die Platte dann in einem tollen violetten Vinyl. Ja, toll, High Violet heißt das Album. Ja, kann man so machen, aber am Ende kann man sie, glaube ich, nicht genießen. Ich hoffe, ich tue nicht Unrecht, denn sie war es nicht. Ich muss sie nochmal demnächst auflegen.
Ja. Dann fällt mir so zu wieder zum Thema Pflege. Ne? Ich habe auch mal eine Platte gehabt, die ich sehr gerne gehört habe. Das ist hier, das ist in der Zeit lang, habe ich auch so Orchestersachen gehört. Also ganz kitschige Sachen mit, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Hier zum Beispiel sowas. Classic Rock Love Classics. 25 Love Songs von irgendwie London Symphony Orchestra performt. Das ist auch ziemlich peinlich. Eine gute Orchester spielt Rockmusikplatte, nämlich Genesis. We Know What We Like heißt die Platte. Nach dem Song I Know What I Like. Also Music of Genesis, auch vom London Symphony Orchestra. Und da spielt auch teilweise Steve Hackett, der bei Genesis auch eine Zeit lang Gitarre spielte, auch auf diesem Album. Da habe ich viele Songs von Genesis erstmal gehört. Und das sind auch nicht nur so Hits, sondern auch viele Sachen aus den 70ern, so mit Peter Gabriel. Echt auch schön arrangiert. Aber die habe ich sehr gerne gehört und die hat auch ein paar Kratzer. Und da habe ich irgendwann mal von gelesen, man kann Platten waschen. Aber wahrscheinlich war damit nicht gemeint, mit normalem Leitungswasser einfach drunter halten. Danach war die gar nicht mehr zu retten.
Ja, es gibt so Plattenwaschmaschinen und entsprechendes Zeug, was man da reintun muss, ne, als Lösung. Ja, wobei ich da auch diesen Mythos gehört habe, wenn du sie einmal nass gemacht hast, musst du sie immer nass machen.
Stimmt, das ist jetzt, wo du sagst, habe ich das auch mal gehört.
Und dann hat man die Finger von gelassen davon, oder?
Naja. Ja, ich keine Ahnung. Könnten wir mal recherchieren, ob das überhaupt stimmt.
Richtig. Also heute haben wir ja YouTube und können ja und vielleicht noch ein paar mehr Quellen und die vielleicht auch glaubwürdig sind. Mal sehen. Vielleicht finden wir das raus. Ja. So. Wo kommen wir hin? Ah, apropos zerkratzt. Welche Platte hast du schon so oft gehört, dass die schon zerkratzt ist?
Ja, also. Da, manche Platten habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, die waren halt auch schon zerkratzt, ne?
Das ist auch meine Antwort.
Sehr kratzt. Ja. Ärgerlich fand ich einen Kratzer bei meiner damals neu gekauften Violator, die quasi zum Erscheinungsdatum gekauft wurde. Ausgerechnet zwei dicke Kratzer mit Knacksgeräuschen bei Waiting for the Night am Anfang.
Oh.
Dim, 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 knack, knack. Ja, also ausgerechnet ja, ne, bei so einem ruhigen Song ohne jegliche Drums fällt es natürlich sehr auf und nicht schön.
Bei mir ist es übrigens auch der Beschmut. Habe ich auch hier folgende Platte auserkoren als die zerkratzte Platte, die ich habe. Aber sie ist auch
Speak and Spell mit Just Get Enough.
Sie ist auch schon wirklich alt. Und ich meine, bevor ich sie gespielt habe, wurde sie schon sehr oft durchgenudelt.
Ja.
Und nochmal ein Kuriosum. Wir hatten mal in der letzten Folge darüber gesprochen, dass irgendwann ab den frühen 60ern oder späten 50ern Platten schon auf Stereo üblich waren. Aber auch auf der Speak and Spell steht auf der Rückseite, auf der deutschen Pressung drauf, Stereo auch Mono abspielbar.
Okay, also hatten viele noch Mono-Geräte.
Ja, genau, Mono-Nadeln oder so, ne? Ja. Und das war 1980, ja. Aber das ist ja leicht vor unserer Zeit.
Tja. Also so rum geht's, ne? Mono auch, Stereo auch Mono abspielbar, aber andersrum ist natürlich schwierig, ja.
Ja, richtig. Aber es war ja kompatibel, darüber hatten wir beim letzten Mal berichtet,
ne? Ja. Was frage ich dich denn, wenn wir es übersprungen? Was ist die kurioseste Platte in deiner Sammlung?
Ha, die kurioseste Platte. Und zwar ist es ein ganzes Album in einem Schuber. Und zwar ist es folgende Platte.
Die sehe ich gerade, also kann sie nicht einordnen. Was ist das?
Stereophonics.
Stereophonics.
Performance and Cocktails. Das ist, glaube ich, das zweite Album von Stereophonics. Und dieser Schuber besteht aus, wie beim Buchschuber, aus 7 einzelnen 10-Inch-Platten.
Ach, guck mal, da haben wir das Album in seiner wahrsten, wie wir es mal erläutert haben. Genau,
das ist ein richtiges Ausblicken. Album mit 10-Inch, die auch mit 45 Umdrehungen wie 7-Inch abgespielt werden. Und jeder Song hat eine eigene Seite. Ja, tatsächlich. Mit einzelnen entsprechenden Covern drauf, die auch dann später die Singles hatten. Ja, und das ist tatsächlich recht kurios, weil ich das sonst kein anderes Mal habe. Ne? Also es ist das einzige Mal, wo ich das habe. Aber Spoiler, zu dem Thema kommen wir noch, es ist nicht mein teuerstes Album oder meine teuerste Platte.
Ja. Sowas Ähnliches gibt's auch von New Order. Die habe ich Music Complete, das letzte offizielle Album von New Order, Studioalbum. Da ist auch jede Platte einzeln, jeder Song einzeln auf einer 12-Inch drin und ich glaube auf der Rückseite ist dann jeweils die Instrumentalversion.
Ja.
Aber meine kurioseste Platte ist auch wieder eine, die irgendwie aus der Familie von meinen Brüdern so irgendwie hier übergeblieben ist. Und ich kann mir auch vorstellen, warum die keiner mitnehmen wollte. Das ist was ganz Kurioses. Das heißt, wo ist es denn hier? Gerade hatte ich es noch. Ah ja, hier. Flaming Bess. Verlorene Welt. Ich glaube, das ist so eine Art Mischung aus Hörspiel und Musik, Bandmusik. Guck dir mal das Albumcover an.
Wow.
Da ist so eine nackte Göttin auf einem Pferd oder so eine Kriegerin. Mhm. Das ist,
Fantasy-Träume der 80er.
Feuchte Fantasy-Träume der 80er. Marlene Krükel am Gesang. Flaming Bass sind Joachim Jansen Tasteninstrumente, Barry Pieler Akustikgitarre und Tasteninstrumente. Damit hat noch Tasteninstrumente gesagt. Ja, also. Und das Chorarrangement auf einem Song ist von Michael Cretu. Das ist doch derjenige, der damals mit Sandra und Enigma das alles gemacht hat.
Michael Cretu, ja klar.
Ja, so guck mal. Naja, das ist Flaming Best, das ist wirklich kurios.
Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen wir schnell zur nächsten Frage, wenn wir gerade bei deinen Brüdern waren. Welche Platte hast du bei Geschwistern oder Cousins kennengelernt und besitzt sie noch heute?
Also meinst du, die ich mir dann von denen geklaut habe? Oder?
Quasi. Oder auch gekauft hast.
Oder auch gekauft habe, ja. Ich habe ja viel bei meinem Bruder so von Genesis, Pink Floyd, Marillion, so, da bin ich so ein bisschen in diese Richtung gekommen, weil da Platten wie zum Beispiel The Lamb Lies Down on Broadway, das sind so Platten, die dann auch mitgenommen wurden, die ich mir dann auch selber zugelegt habe.
Gut, der Genesis. Bei mir war es meine älteste Cousine, Angela, bei der ich tatsächlich bei einer Geburtstagsfeier der Tante oder des Onkels in ihrem Kinderzimmer Roxette gehört habe. Look Sharp, ja. Die habe ich mir dann tatsächlich auch gekauft. Ja.
Sieh mal an. Also sieh mal an. So kann es gehen.
Ja.
So.
Wir gehen auf die Zielgerade langsam, ja, oder? Ja, klar.
Die wertvollste Platte, muss ich das fragen?
Das fragst du mal.
Okay, was ist deine wertvollste Platte? So man das sagen kann. Ja, mit Discogs vielleicht.
Mit Discogs habe ich tatsächlich ermittelt. Bleiben wir nochmal bei dem Preis. Die gerade erwähnte Stereophonics, 7x 10-Inch Album, ist im Schnitt 58 Euro wert. Maximal 85, ne? Und minimal 44 Euro über den Ladentisch gegangen. Aber tatsächlich die wertvollste ist eine Platte von 1995. Und wir reden über 1995, das waren die wirklich Dark, Dark Ages. Da war es schon wirklich schwer, ne? Was Anfang der 90er mit der Very schon schwer dran zu kommen war. War das eigentlich 95, gab es eigentlich keine Platten. Aber die Oasis, What's the Story, Morning Glory,
alright.
Als Doppelvinyl, die gab es tatsächlich damals, auch in Gateford, Plattencover, und die geht zu einem Durchschnittspreis von 180 Euro über den Tisch, maximal 300 Euro, Minimum 58.
Okay, weil es die Erstauflage ist.
Die Erstauflage, ja. Und ich finde, sie ist auch schwer zu lagern, weil dieses Cover, dieses Gateford-Cover, ein bisschen an einer Stelle zu dünn gemacht ist, dass es ein bisschen quetscht, wenn du die in deiner Plattensammlung hast, Reihe an Reihe. Und meine sieht auch nicht ganz so gut aus, dass du das Rücken, den Buchrücken nicht gut lesen kannst, ist verrückt gleich. Ein bisschen davon hängt es wahrscheinlich auch ab, wie viel die Platte wert ist. Aber ich finde einen Durchschnittspreis von 180 Euro, alle Achtung.
Das ist, ja, da kann ich nicht mithalten. Ich habe jetzt natürlich auch nicht jede Platte irgendwie gescannt und geguckt, welche könnte denn irgendwie was wert sein. Aber viele bin ich mir schon ziemlich sicher, dass sie nicht so viel wert sind. Und ich glaube, das wirklich wertvollste könnte ja auch sein für Sammler von Pet Shop Boys, diese 10-Inch, wo habe ich sie? Die habe ich übrigens auch bei Discogs bestellt, aber zu einem deutlich geringeren Preis, als sie jetzt da ist. Das könnte daran liegen, dass hier kein Label drauf ist. Ne?
Aha.
Das ist die 10-Inch von Western Girls. Und die kann man so aufklappen. Na, macht man hier so auf, da so auf. Und dann kommen die Leute, Kollegen hier, und dann macht man sie da so auf.
Hat sie nochmal geklappt? Dann kommt
die Platte zum Vorschein. Ja. Gott, hier aber auch noch, da fehlt eigentlich noch so ein Aufkleber, ne? Also, den muss man natürlich abnehmen, um sie aufmachen zu können.
Ja.
Und mit diesem Label ist die, glaube ich, erstmal wert.
Ja,
aber
ja,
die ist auch jetzt nicht so, ja.
Aber sagen wir mal,
ehrlich, Vinyl kauft man ziemlich schwer zu kriegen.
Ja, Vinyl kauft man, um sie aufzumachen und sie abspielen zu können. Also sie wirklich nur in den Schrank zu stellen, das machen manche Menschen auch mit Brettspielen oder so oder mit
Noppenstein.
Ja, oder mit Noppensteine. Oh, gleich 3 Millennium-Falken gekauft, Geldanlage.
Ja, ja.
Nee, das ist doch kein Leben, Leute. Das ist Spekulation mit Gütern, mit denen andere Spaß haben oder die man.
Richtig, ne? Nehmt den Kindern doch nicht ihre Steinchen weg.
Richtig.
Und das Spielzeug.
Und was machen wir als nächstes? Dinge, die wir wirklich brauchen, mit denen spekulieren? Wohnung?
Also soll das geben, ja.
Bitte, also wenn ich in so ein Land lebe, wo spekuliert wird mit Wohnung, da zünde ich aber alles an. Also, don't get me wrong.
Ja.
Haben wir noch eine Frage?
Hab ich gar nicht auf Platte.
Ah, hier ist eine sehr schöne Frage, die an dich geht. Die kommt auch von dir. Welche Platte hast du dir mal ausgeliehen und nie zurückgegeben? Eine weitere.
Ja, die habe ich mir ja nicht ausgeliehen. Die Barry, die war auf einmal, habe ich ja gar nicht drum gebeten. Aber doch, ich habe, glaube ich, irgendwann mal eine Maxi vom Schulfreund von uns ausgeliehen vom Abi. Und dann haben wir uns nicht mehr gesehen. Also die habe ich jetzt auch doppelt. Irgendwie ein Pet Shop Boys, Love Comes Quickly oder sowas. Also jetzt auch nichts besonders Wertvolles, aber naja, ich meine, die gehört mir nicht.
Aha. Interessant. Also ich wüsste nicht, dass ich das jemals getan hätte. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, außer du vermisst gerade etwas, was vielleicht bei mir im Schrank ist.
Nein, alle meine Erasure Maxi sind noch bei mir.
Okay, das ist gut. Die Frage ist aber, ist die Very die einzige Platte, die ich bei dir gelassen habe?
Nee, also zumindest die einzige Bachelor-Post-Platte, weil Bachelor-Post-Platte war es ja nicht, aber du hattest halt Platten bei mir. Ich muss nochmal durchgucken, ob es irgendwas ist, was mir. Das waren viele Sachen, die ich gar nicht so kannte damals. Aber du hast ja schon so Indie-Rock gehört und da war ich noch gar nicht so auf dem Dampfer.
Richtig. Mann.
Ja, also dann haben wir hier noch eine Platte, eine Frage übrig?
Ja, ich glaube, die letzte ist noch übrig, da können wir ein bisschen nochmal durchgehen.
Nummer 25.
Mhm.
Beispiele für verschiedene Formate. Ach so, einfach mal sagen, also klar, 7-Inch, 10-Inch, 12-Inch, also gibt es irgendwie noch so andere Formate, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die noch so im Bereich sind
deiner
Sammlung?
Genau, also so. Interessant sind oftmals so Gateford-Covers, ne? Covers, die aufklappbar sind, die schon ein bisschen her machen als die einfache Plattenhülle. Ne?
Hm.
Sowas wie eine goldene Editors oder so, ne?
Mhm.
Sowas ist natürlich auch was Feines, die dann auch soundtechnisch auch okay ist. Oder hier diese 10-Inch Mars Volta, ne? Die es nur in Großbritannien gab, die ich tatsächlich, als ich in Schottland studiert habe, dort gekauft habe und jetzt auch gar nicht so wenig wert ist, aber jetzt auch eine wunderschöne Farbe hat. Das Mars Volta, die hatten ja dieses wundervolle Album, The Louse in the Comatorium, was ich ja auch in Osnabrück sehr, sehr hoch und runter gehört habe während meines Studiums. Ja, auch
ziemlich experimentell, ne?
Ja, sehr experimentell, laut, exzessiv. War irgendwie ein Kontrapunkt, denn so war ich nicht. Irgendwie. Aber ich liebte dieses Album da irgendwie so mitgerissen zu werden. Das ist eh so ein Punkt mit Musik, ne? Musik, Leidenschaft, Hören und tatsächlich angefasst werden von Musik. Ne? Und dann plötzlich auch verrückte Dinge zu denken. Also das ist übrigens Nummer 17, die ist durchnummeriert, ne? Das ist die 17. Ausgabe.
Oh, guck mal.
Ja, falls jemand
interessiert. Limited Edition.
Eine Limited Edition, ja, sowas habe ich. Aber und nur eine einzige Setbox von den Beatsteaks habe ich mir gekauft. Da sind Aufkleber drin, Aufnäher für die Jeans, das gleiche Album nochmal auf CD und die Vinyl und ein Fotobuch zum Durchblättern. Und demnächst werde ich mir übrigens, mein Lieblingsalbum habe ich noch nicht, habe ich gerade festgestellt mit Discogs, dass ich das nicht habe, ist Bon Iver von Bon Iver. Und zum 10. Jubiläum hat ich weiß nicht, ob noch mehrere Künstler, aber auf jeden Fall Phoebe Bridges ein Essay geschrieben, das dabei liegt, wie sehr sie dieses Album liebt.
Ja, okay.
Ja, und ich glaube, jetzt muss ich es kaufen, auch wenn es bei JPC gerade schreckliche 35 Euro kostet. Wie sieht's bei dir aus mit weiteren Formaten?
Ja, also genau, die gängigen haben wir ja schon angesprochen. Ich habe eine vorhin auch schon hier gehabt, ne, als Beispiel für eine Picture Disc. Und das ist hier so eine Shaped Picture Disc. Ne? Das heißt, das ist eine 7-Inch, ne? Und das Motiv, das ragt so über den Rand raus. Ne? Das ist hier von Marillion, dieses Freaks. Und dieser Jester, der ist so im Sprung. Und sein Fuß und seine Hände ragen da so ein bisschen und sein Kopf ragt über den Rand raus. Ne? Das ist auch mal ganz, ganz lustig. Das haben die, glaube ich, auch mit ein paar anderen Platten so gemacht. Und ja, ich glaube, ansonsten haben wir schon viel geredet über verschiedenste Picture Discs und auch diese ganzen marmorierten Platten da von Typisch Multi Maxis, ne? Ein oder andere Picture Disc oder so. So ein Boxset habe ich ja gerade auch erwähnt hier von New Order, ne? Mhm. Solche Sachen. Da habe ich noch einen, so eine Reissue von den White Lies. Das ist auch irgendwie was in so einer Box. Da habe ich aber noch nicht. Ach ja, das ist auch eine, die ich noch nicht gehört habe. Und das wäre auch interessant, weil die Sachen auf der Bonus-Disc, die gibt's wirklich nicht digital. Da sind so frühe. Mal gucken, ob das interessant ist. Also ich glaube, Live-Aufnahmen, Demo-Version und sowas drauf vom ersten Album.
Ja. Ja, ja, Mann. Genau, jetzt haben wir auch Jugend noch mal ein bisschen, ne? Das ging ja auch ein bisschen um Jugendsünden. Und wen ich noch gar nicht erwähnt habe, oder also sind zwei Künstler, von denen ich auch einige Maxis und auch Singles habe, die mir heute, naja, also ein bisschen egal sind, nur vielleicht aus Nostalgie noch, aber seien sie noch kurz erwähnt, Jimmy Somerville mit seinen verschiedenen Bands und Mark Almond. Und ich weiß nicht, warum die mir viel bedeutet haben damals, aber heute geben sie mir nicht mehr so viel, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, auch wieder so ein Fall von Rose Acceptable in the 80s, ne?
Ja.
Also meine frühesten, also glaube ich nicht selber gekauften, aber irgendwie doch mir gehörenden Platten waren von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Yeah.
Der Baba-Banküberfall hat mir noch als Single und den Märchenprinz.
Märchenprinz. Ja, ja. Ja, und heute habe ich lieber Sachen von Muse, Foo Fighter oder Arcade Fire im Schrank. Ne? Biffy Clyro habe ich gar nicht erwähnt. Biffy Clyro hat auch haben sehr schöne Alben gemacht.
Ja, genau. Muse, Arcade Fire, Editors, ne, da gibt's auch wirklich schöne Sachen. White Lies finde ich auch grandios.
Oh ja, stimmt. Arctic Monkeys, nicht zu vergessen.
Ja, muss ich mal wieder, da habe ich den Anschluss ein bisschen verloren. Ich habe es einfach ein bisschen was aufzuholen bei Arctic Monkeys.
Ja, das ist, glaube ich, das letzte große Album von Arctic Monkeys war das AM. Ne, das danach war so ein bisschen, ja, chillig, würde ich sagen. Das war nicht mehr so mitreißend. Ja, schön.
Okay, da haben wir es doch geschafft. Und ich glaube, da sind wirklich interessante Sachen, die jetzt auch, wir im Gespräch vielleicht gar nicht voneinander wussten, was unsere Plattensammlung angeht. Bestimmt ein paar interessante Dinge, ans Tageslicht gefördert worden. Und liebe Hörer und Hörerinnen, vielleicht seht ihr eure eigene Plattensammlung jetzt ja in einem ganz anderen Licht und habt auch mal euch diese Fragen mal selber zu beantworten, den Fragenkatalog. Müssen ja nicht gleich 25 Fragen sein.
Genau. Und wenn ihr eine Discogs-Sammlung habt, Kommentare bei uns einfach in die Kommis, ne? Einfach hier drunter, wie immer. Und wir beantworten alles, wir lesen alles und hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit und legt gleich wieder eine schöne, schöne Platte auf, wenn ihr nach Hause kommt, denn unterwegs kann man keine Platten hören. Das ist der einzige große Nachteil.
Ja. Und hier noch kurz der Tipp aus High Fidelity. Fünf Dinge, die hat der Musikexpress hier aufgelistet, die uns, fünf Lektionen, die uns der Film gelehrt hat. Zum Beispiel die erste, dass es in einer emotionalen Schieflage hilft, die Plattensammlung neu zu sortieren. Chronologisch oder autobiografisch, aber niemals alphabetisch. Und da gibt es auch vier andere, die könnt ihr euch aber durchlesen, haben wir verlinkt.
Alles bei uns in den Shownotes, wie immer.
Gut. Ja, dann entlassen wir euch mit diesem schönen Knistern. Eine gute Nacht oder wie auch immer.
Einen schönen Tag, einen schönen Arbeitstag, einen weiteren schönen Pendlerweg oder fröhliches Weiterputzen. Macht's gut.
Tschüss. Heute von Vinyl, eine ganz alte Aufnahme, unser Jingle.
Die knackt wie Sau.
Die müssen wir mal waschen.
Ich hoffe, da ist ein Kratzer drauf.
Oh, ah. Fies. Klingt vom Vinyl gleich viel besser.
Findest du?
Ist das immer so?
Wie? So?
Ja, so. Kann man so langform am Anfang. Was die Extended Version vielleicht? Maxi-Version.
Genau. Disco-Mix.
Disco-Mix. Der Kassett-Mix. Jetzt auf Vinyl. Der Kassett-Mix. Crazy. Tschüssi.